Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Das Thema ist der Mensch und die Natur, also ein im Grunde weltumspannendes, riesiges Thema. Wir werden also versuchen, so gewisse wichtige Dinge zu betrachten, und ich möchte Ihnen ein bisschen nahe bringen, auch was Rudolf Steiner eben dazu sagt, welche Gedanken er dazu entwickelt hat, welche Erkenntnisse er gefunden hat und wie sich das auch vereinbaren lässt oder zusammenschauen lässt mit der Entwicklung der Naturwissenschaft, die seit Steiners Zeiten ja doch also große Umwälzungen in Wahrheit durchgemacht hat. Also wenn man denkt, zur Zeit Steiners, er hat seine Anthroposophie entwickelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also ab 1900 etwa. Und da sind also große Umbrüche hineingekommen, also wenn Sie denken, Relativitätstheorie, Quantentheorie, die also das physikalische Weltbild komplett verändert haben, beide sehr stark. Und die wirklichen Konsequenzen dieser neuen Entdeckungen in der Naturwissenschaft sind eigentlich erst dann in der Zeit nach Steiners Tod so richtig hervorgetreten. Also welche umwälzenden Konsequenzen das für unser Weltverständnis hat, die teilweise bis heute noch nicht so öffentlich wirklich wahrgenommen werden in ihrer Bedeutung. Und die interessanterweise auch manche Bezugspunkte dann haben zu dem, was Steiner aus ganz anderen Quellen von einer anderen Seite her auch beleuchtet hat. Also vor allem zum Beispiel eines, das sehr stark bei Steiner von Anfang an drinnen ist, der Entwicklungsgedanke, der den ganzen Kosmos betrifft. Das ist etwas, was in die Naturwissenschaft erst hineingekommen ist, als Folge eben der Relativitätstheorie namentlich. Also das, was Einstein gegeben hat, da ist man dann irgendwann einmal drauf gekommen, aha, der Kosmos ist ein Ding, das in Bewegung ist, das sich ausdehnt. Es ist dann irgendwann viel, viel später daraus die sogenannte Urknalltheorie und dergleichen entstanden. Jedenfalls der Gedanke, der Kosmos ist nicht etwas, was es seit Ewigkeiten gibt und bis in alle Ewigkeit weiter existieren wird. Das war also noch bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts das gängige physikalische Bild, also der Kosmos ein unendlicher Raum und eine unendliche Zeit, in der sich das alles abspielt. Und über den Anfang und ein eventuelles Ende dieses ganzen Gebildes hat man sich zunächst also nicht den Kopf zerbrochen. Bei Steiner ist dieser Entwicklungsgedanke von Anfang an drinnen. Also wir werden, denke ich, heute ein bisschen auf das auch eingehen können, dass er also das sehr deutlich beschreibt, wie der Kosmos etwas ist, was einmal entstanden ist, auch einmal wieder vergehen wird in der Form, wie es jetzt ist und wie es sogar schon davor Entwicklungsstufen gegeben hat, die man auch als eine Art Kosmos bezeichnen kann und die eine gewisse Vorbereitung erst bedeutet haben für das, was wir jetzt als Natur haben. Und das ist ein gewisser Ansatz drinnen, der sogar über das hinausschaut, vielleicht was die Naturwissenschaft unmittelbar jetzt feststellen kann, obwohl es da auch die Idee mittlerweile gibt, also gerade in dieser sogenannten Urknalltheorie gibt es manche Theorien, die sagen, ja, es könnte aber ohne weiteres sein, vor dem Urknall gab es schon einen anderen Kosmos, der dann in sich zusammengestürzt ist und dann ist eben wieder ein Urknall passiert, ein neuer Kosmos, der stürzt wieder zusammen und so könnte das weitergehen. Wie lang, wie oft, weiß man nicht, das ist alles hochspekulativ. Also das ist das Interessante, dass gerade die Physik ja fast notgedrungen, dort wo sie sich immer mehr in die Bereiche des großen Kosmischen oder des winzig kleinen Mikrokosmischen, also in die Tiefen der Materie begibt, dort begibt man sich in Bereiche, die ganz anders sind als unsere sinnlich bekannte gegenständliche Welt. Also da kommen wir mit unseren alltäglichen Vorstellungen einfach nicht zur Rande. Und das heißt, man kann dort nur spekulativ zunächst einmal naturwissenschaftlich gesehen mit dem Gedanken versuchen vorzudringen in diese Bereiche und zu versuchen eben zu erschließen, wie denn das sein könnte. Weil der Urknall ist nach heutiger Ansicht, weiß nicht, das war 13 Milliarden Jahre, liegt es zurück. Also wir haben keine Möglichkeit hinzuschauen, wie es wirklich war. Wir können nur darüber nachdenken, also mit dem Denken können wir uns ja interessanterweise hinbewegen oder versuchen hinzubewegen und dann zu versuchen, welche Konsequenzen ergeben sich dann und stimmt das mit der heutigen Gegenwart überein. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr vages Terrain und man darf daher nicht die modernen naturwissenschaftlichen Theorien schon einfach als gegebene Wirklichkeit nehmen, sondern mal als einen Ansatz, eine mögliche Erklärung, wie es gelaufen sein könnte. Aber jedenfalls der Entwicklungsgedanke ist also bis in diesen Bereich heute vorgedrungen. Dieser Entwicklungsgedanke, der auch auf naturwissenschaftlichem Feld ja so im 19. Jahrhundert etwa mit dem Darwinismus begonnen hat. Bis dahin hat man auch gedacht, also gut, die Natur und alle Geschöpfe in der Natur wurden eben von Gott geschaffen in den 6 oder 7 Schöpfungstagen und dann waren sie da und seitdem hat sich im Grunde nichts mehr geändert. Das heißt, das ist alles fix und fertig da gewesen und wir können halt als Naturforscher dann halt feststellen, welche Gesetzmäßigkeiten da drinnen liegen, aber man hatte nicht die Vorstellung, dass das etwas ist, was im Laufe der Zeit sich verändert, weiterentwickelt und immer komplexere Formen in die äußere Erscheinung hervortreten. Die große Frage ist, warum eine Entwicklung zum Komplexeren überhaupt da ist, was die Triebkraft davon ist. Also die Darwinisten erklären es dann halt mit Notwendigkeit und Zufall. Notwendigkeit sind, es muss sich alles den Naturgesetzen fügen. Also das heißt, was entsteht, muss sich den Naturgesetzen anpassen. Und der Rest ist eine Art Würfelspiel halt. Also es werden halt alle Kombinationen probiert, die möglich sind und wir sind halt dann das Ergebnis davon. Hat schon im 19. Jahrhundert und dann auch jetzt im 20. Jahrhundert namentlich eben natürlich bei den Evolutionsbiologen eine gewaltige Magie, weil man braucht also nichts Schöpferisches mehr, kein Geist, kein gar nichts. Das geht einfach irgendwie von selber. Nur der Zufall spielt halt eine große Rolle. Also das heißt, wir können eigentlich nicht erklären, warum wir als Menschen so da sind. Wir sind halt zufällig da und wir sind zufällig so, wie wir sind. Also die Entwicklungslehre hat sicher in dem Sinne recht, dass es also eine schrittweise Entwicklung gibt von einfachen Erscheinungsformen zu komplizierten Erscheinungsformen und dass die in einem inneren Zusammenhang miteinander stehen. Das ist eine Tatsache, die man an vielen, vielen einzelnen Untersuchungen feststellen kann. Also wenn Sie das im Pflanzenreich machen, im Tierreich machen, auch den Menschen einbeziehen, dann sieht man, wie von der Gestalt her Zusammenhänge da sind, wie sich in früheren Formen, was schon in zarten Konturen andeutet, was dann später deutlicher herausgearbeitet wird und so weiter. Also das kann man sehr deutlich verfolgen. Es sind aber auch immer wieder Entwicklungssprünge drinnen. Auch das ist ganz wichtig zu sehen. Schon wenn man nimmt den Entwicklungssprung von den Pflanzen zum Tierreich, da kommt eigentlich ein ganz neues Prinzip hinein in die Entwicklung. Und mit dem Menschen in Wahrheit kommt auch ein großer Entwicklungssprung hinein, der vielleicht noch gar nicht so bewusst erfasst wird immer. Aber der Sprung vom Bewusstsein, das die Tiere haben, zum Selbstbewusstsein des Menschen und zur Möglichkeit der freien Entscheidung des Menschen, die jetzt einmal mit einem Fragezeichen zunächst hinstellen, weil es ist eine große Frage, die in der Philosophie immer wieder diskutiert wurde und man sich aber auch immer wieder nicht sicher, weil wir setzen sie zwar in der Praxis immer voraus, weil kein Gerichtsurteil wäre sinnvoll, wenn ich nicht die Freiheit des Menschen voraussetze und sage, er hätte auch anders handeln können, aber die Naturwissenschaft, gerade mit dem Begriff der Freiheit, kann sie wieder sehr wenig anfangen, weil frei ist eine Entscheidung dann, wenn ich sie nicht einfach von was Vorhergehenden zwangsweise ableiten kann. Und die Naturwissenschaft ist immer darauf angewiesen, etwas abzuleiten, von einfacherem, von Vorhergegangenen und so weiter. Also das ist der Punkt, also wo die Naturwissenschaft eigentlich, wenn sie ehrlich ist, nichts sagen kann, an dem Punkt dort, wo etwas ganz Neues, etwas Schöpferisches hereinkommt, dann kannst du höchstens sagen Zufall. Gut, dann wäre die menschliche Freiheit eben auch Zufall. Es ist eine zufällige Entscheidung. Der eine stillt halt und der andere zufälligerweise nicht. Aber dann dann hört sich natürlich jegliche auch moralische oder rechtliche Verantwortlichkeit des Menschen in Wahrheit auf. Dann wäre das also alles nur Illusion. Und daher sind das aber Fragen, die für den Menschen durchaus wichtig sind, also ob, was da dahinter steckt. Und da ist eine Perspektive, also wo jetzt Rudolf Steiner sehr stark ansetzt, weil er eigentlich die Weltentwicklung jetzt vom anderen Ende her ansieht oder aufbaut, nämlich von der geistigen Seite her, vom Schöpferischen ausgehend. Also die Naturwissenschaft geht vom Toten im Grunde aus, das durch Kombination und mit Hilfe der Naturgesetze irgendwo sich langsam höher entwickelt oder höher entwickelt wird, zu komplexeren Strukturen jedenfalls heranwächst. Und der andere Weg ist zu sehen, wie aus dem Geistigen, aus dem Schöpferischen etwas kommt und wie man eben sozusagen sehen kann, wie aus dieser schöpferischen Quelle heraus so langsam immer mehr etwas, man könnte fast sagen, herausstirbt in gewisser Weise und sich dann verfestigt, manifestiert. Und der Weg Rudolf Steiners soll also dorthin führen, sich dieser Prozesse, die da im Geistigen passieren, bewusster zu werden, sie klarer zu sehen, mitzuverfolgen. Und mitverfolgen können wir sie bis zu einem gewissen Grad eben deswegen, weil wir dieses schöpferische Element in Wahrheit auch in uns haben, als Menschen. Dass die Tiere in der Form nicht in sich haben, dass die Pflanzen in der Form nicht in sich haben, die Steine schon gar nicht. Aber wir als Menschen haben es und vor allem wir können es bewusst erfassen, wir können also bewusst diesen Prozess nachvollziehen. Und das sind zwei gleichermaßen berechtigte Wege und ich würde sogar sagen zwei gleichermaßen notwendige Wege, um das Ganze irgendwo zu erfassen. Also wenn ich den ganzen Kosmos mit der ganzen Natur drinnen, mit den Menschen drinnen nur naturwissenschaftlich erfassen will, dann werde ich gewisse entscheidende Fragen einfach nicht lösen können. Dort bleiben dann die großen Fragezeichen stehen, weil ich eben einfach mit Ableitung dort, wo das Schöpferische ist, nichts mehr tun kann. Also das, dort ist die Grenze der Naturwissenschaft. Das Geistige hat es aber gerade mit diesem Schöpferischen zu tun. Da kann ich zwar nichts ableiten, aber ich kann unter Umständen, und Steiner konnte das offenbar bis zu einem gewissen Grad, in ein Erleben dieses schöpferischen Prozesses einzutauchen. Und eben nachzuvollziehen dadurch, aber auch, indem ich in mir diesen schöpferischen Prozess bewusst miterlebe, wie er im Großen in der Natur sich vollzieht. Und damit liegt dieser Anschauung Steiners von Haus aus etwas zugrunde, dass das eben, was im Menschen wirkt, als Geistiges, das wirkt in verwandter Form auch in der Natur draußen und in gewisser Weise ja einer der ersten Grundsätze der Anthroposophie. Steiner hat so in seinen letzten Lebensjahren einmal zusammengefasst, was Anthroposophie ist, so in ein paar knappe Sätze. Es ist ohnehin schwer, weil das ist ein Riesengebäude, hat über 6000 Vorträge hinterlassen, die mittlerweile fast alle veröffentlicht sind. Also die Gesamtausgabe hat über 350 Bände, glaube ich, so in der Größenordnung. Also das ist schon eine ordentliche Bibliothek. Also das in knappe Sätze zusammenzufassen, in ein kleines Büchel zusammenzudrängen, das erfordert schon sehr, sehr viel Konzentrationskraft. Aber der erste Satz heißt, Anthroposophie bedeutet, dass er möchte das geistige Menschenwesen zum Geistigen im Kosmos führen. Und das bewusst machen, also diese Korrespondenz einfach bewusst machen. Und versuchen wir das ein bisschen zu verfolgen. Wenn wir heute uns anschauen, die Entwicklungslehre, wie es etwa die Naturwissenschaft, die Evolutionsbiologie uns zeigt, dann ist eigentlich immer die Anschauung da, am Anfang ist das Tote, das heißt also, weiß ich nicht, toter Staub, die chemischen Elemente, die es halt gibt und irgendwie im Laufe des Prozesses ballen sich die zu komplexeren Gebilden zusammen, von mir aus irgendwelche Kristalle, die sich einmal ausbilden, irgendwelche Formgebilde, die sich ausbilden mit der Zeit, weil man denkt, auch am Anfang war das ja alles ein sehr energiedurchfluteter Zustand, überhaupt, wenn man, gehen wir mal ganz zurück, gehen wir an den sogenannten Urknall, also gehen wir mal zur Theorie, es ist ja im Grunde einmal eine Theorie. Also wir können nicht sagen, es war so, keiner hat es gesehen, aber es ist eine Theorie, die heute sehr gängig ist und die sehr vieles für sich hat. dann heißt es am Anfang war mal das Nichts. Darüber kann man als Naturwissenschaftler auch nichts sagen im Grunde. Dieses Nichts aus irgendeinem auch nicht näher erläuterbaren Grund zunächst einmal explodiert in gewisser, wenn ich das jetzt so primitiv sagen darf. Das heißt, es entsteht einmal ein gewaltiger Energieblitz. Das heißt, etwas, sagen wir mal, Lichtartiges, schon der Begriff Energie ist also sehr allgemein schwammiger. Was ist Energie wirklich? Wir kennen verschiedene Energieformen, Lichtenergie, Wärmeenergie, Bewegungsenergie. Gut, Bewegungsenergie setzt aber schon voraus, dass irgendwas da ist, was sich bewegen kann, also eigentlich irgendwas Materielles. Das gab es am Anfang noch nicht. Also am ehesten muss man eine gewaltige Wärme- und Lichtenergie denken am Anfang, irgend so etwas. Es gab noch nichts Stoffliches zu dem Zeitpunkt. Das Stoffliche entsteht erst in einer etwas späteren Phase der Entwicklung, wo sich das dann, man kann sagen, auseinanderentwickelt. Es bleibt ein Teil dieser Strahlungsenergie und etwas anderes, könnte man sagen, kühlt sich so weit ab, verfestigt sich so weit, dass es als Materie erscheint. Materie ist in diesem Sinne nichts anderes als, naja, gefangene Energie in einen kleinen Raumbezirk hinein, eingesperrte Energie. Also es ist nicht mehr frei strahlend durch den Raum, sondern etwas, was sich konzentriert, was gefangen ist, was nach außen hin gar nicht mehr als Energie erscheint. Und da, trotzdem steckt da in dem ganzen Tisch steckt so viel Energie, dass man wahrscheinlich ganz Wien in die Luft sprengen. Na locker, mindestens. Wenn man das wirklich in Energie umsetzen würde, dann bleibt wahrscheinlich von halb Österreich nichts über. So viel Energie steckt da drinnen. Es ist kaum glaublich, nicht wahr? Es schaut so ruhig und friedlich aus, aber da schlummert einiges drinnen und wehe, wenn es losgelassen. Also halt in der modernen Atomtechnologie tun wir so ein Zipferl davon lüften. Es ist nur ein Zipferl, das ist vielleicht der Zehntelprozent von dem, was drinnen steckt, wird dann wirklich gelöst und das ist unheimlich schwer zu kontrollieren. Also eigentlich fallen wir da dann in einen Zustand zurück, wie er weit in der Vergangenheit einmal gang und gäbe war, dass eben die Welt nur Energie ist. Aber es trennt sich dann, es beginnt sich ein stoffliches und ein mehr strahlungsartiges, nicht stoffliches voneinander zu trennen. Und dann ist noch interessant, in dem ganzen walten aber von Anfang an gewisse Gesetzmäßigkeiten. Also das strahlt nicht einfach irgendwie herum und es bilden sich diese Verdichtungen und Verfestigungen, die wir Materie nennen, nicht irgendwie, sondern nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die wir eben heute Naturgesetze nennen, gewisse grundlegende Gesetze, von denen wir heute sehr weit darin sind, festzustellen, wie die geartet sind, auch wie sie miteinander zusammenhängen, wie sie einander tragen. Aber im Prinzip insgesamt müssen wir mal zur Kenntnis nehmen, sie sind da. Eine Erklärung, warum sie gerade so und nicht anders sind, gibt es eigentlich auch nicht. Namentlich nicht dafür, wie die verschiedenen Naturkräfte, also was sind Naturkräfte, zum Beispiel die Schwerkraft, die dann also hervortritt, wenn das Ganze beginnt materiell zu werden, in dem Moment beginnt also die Schwerkraft zu wirken. Vorher schon, wo dieses Licht blitzartige ist, zeichnet sich etwas ab von elektrischen und magnetischen Kräften. Licht wird ja heute in der Naturwissenschaft zumindest im Grunde als ein elektromagnetischer Vorgang angesehen. Wobei ich sagen muss, jetzt aus der Perspektive Steiners gesehen, ist das nur eine Einseitigkeit. Licht hat noch eine andere Dimension. Aber egal, jedenfalls gibt es also diese elektrischen und magnetischen Kräfte. Und dann gibt es die sogenannten Kernkräfte. Das ist wirklich das, was dann die Materie, wie der Faust so schön sagt, im Innersten zusammenhält. Also das ist das, was macht, dass es Atome gibt und dass es chemische Elemente gibt und so weiter. Und das ist verantwortlich dafür, dass wir diese Dinger da haben irgendwo. Also das spielt zumindest mit eine Rolle. Das Spannende daran ist und was für die Naturwissenschaft eine im Grunde unlösbare Frage zunächst ist, das Verhältnis der Stärke dieser Naturkräfte zueinander. Das ist nämlich sehr entscheidend dafür, wie der Kosmos als Ganzes ausschaut und wie er auch im Kleinen ausschaut. Also zum Beispiel, wenn das Verhältnis dieser elektrischen und magnetischen Kräfte zu den Kernkräften nur etwas anders wäre, dann gäbe es das alles nicht. Dann würde wahrscheinlich alles im Bereich der bloßen Strahlung stehen bleiben. Dann hätte es zwar einen Urknall gegeben, der Urknall würde darin bestehen, dass wir einen strahlungserfüllten Kosmos hätten, und das wär's. Der würde vielleicht wieder irgendwann vergehen, aber es würde zum Beispiel keine Materie entstehen. Also diese Verdichtung würde nicht stattfinden. Und dass diese Verdichtung dann sogar so weit geht, dass so komplexe Dinge eigentlich schon entstehen wie einzelne chemische Elemente, das ist nämlich schon ein viel weiterer Schritt. Es gibt noch viel elementarere Bausteine. Es ist sehr, sehr mit Anführungszeichen gesagter Materie. Auch dort hätte es stehen bleiben können. So ein paar Elektronen, die herumfliegen, vielleicht Protonen, die herumfliegen, das sind also so diese Bestandteile der Materie, die kleinsten. Aus, Ende, spricht im Grunde nichts dagegen. Also, und zwar wirklich, wenn nur ein Zehntelprozent oder so dieses Kraftverhältnis anders wäre, wäre das nicht möglich. Also die könnten nicht als stabile Gebilde entstehen. Das ist eine Frage, die dann also in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts immer stärker auch aufgegriffen wurde und einem diese Merkwürdigkeit einmal bewusst geworden ist, dass das eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, dass wir so eine komplexe Welt haben und dass die Naturgesetze und die Naturkonstanten gerade so sind, dass so eine komplexe Welt überhaupt entstehen kann. Das ist eigentlich was höchst Unwahrscheinliches im Grunde. Und wie durch ein Wunder oder wieder durch einen riesigen Zufall sind die Naturgesetze so fein aufeinander abgestimmt. Ja, dass sogar letztlich so etwas ganz Komplexes entstehen kann wie der Mensch, so wie wir ihn heute kennen. Mit seinem Bewusstsein, mit seinem Erkenntnisvermögen, das schränkt nämlich das Ganze noch ungewaltig ein. Also da ist eigentlich kaum mehr ein Millimeter daneben möglich, damit das sowas überhaupt entstehen kann. Weil der Punkt zum Beispiel schon, dass biologische Organismen entstehen können, das erfordert, dass komplizierte Moleküle sich bilden und alles Mögliche. Das ist schon wieder höchst unwahrscheinlich. Und das Wunder besteht darin, dass es ein chemisches Element wie den Kohlenstoff gibt, der das Wunder aller Wunder ist. Also ich bin selber Chemiker von meinem Ursprung. Ich kann immer nur sagen, eigentlich muss man auf den Knien sich vor dem Kohlenstoff hinlegen und beten und sagen, Wunder, Wunder, Wunder. Es ist höchst erstaunlich, dass es sowas gibt. Einen Stoff in der Natur, mit dem praktisch eine unendliche Vielfalt von Substanzen gebildet werden kann. Kein anderes chemisches Element kann das. Und das steht in diesem System der Elemente an sehr zentraler Stelle, dieser Kohlenstoff. Es ist ganz interessant. Also wieder so etwas, was eigentlich nicht erklärlich ist, was man nur als Tatsache hinnehmen kann, dass es dieses Wunder halt gibt. Und so ist man also in diesen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, so Mitte der 70er Jahre, dazu gekommen, so etwas aufzustellen oder zu debattieren über ein sogenanntes anthropisches Prinzip in der Kosmologie. Was heißt das anthropische Prinzip? Anthropisches Prinzip heißt, es scheint der Kosmos so gebaut zu sein, dass darin die Existenz von Menschen, Anthropos, möglich ist. Und das hat dann in der Folge durchaus eine praktische Bedeutung auch für die Forschung gewonnen, also auf Bereichen, wo man eben noch Lösungsansätzen gesucht hat. Man wusste jetzt eigentlich, es muss irgendwie damit verträglich sein, es muss ein Mensch in dieser Welt möglich sein. Also es muss mit der Existenz des Menschen sozusagen verträglich sein. Das ist ein gewisser Forschungsansatz, der drinnen ist. Auch in der Astronomie zum Beispiel, da geht es auch um die Suche, gibt es andere Planeten, wo es Leben gibt und so weiter und welchen Bedingungen muss das unterliegen, dass das möglich sein könnte, und die sind sehr, sehr eng, diese Bedingungen. Dieses anthropische Prinzip hat dann die verschiedensten Deutungen gefunden. Es gibt die eine Seite, die es jetzt ganz spirituell deuten, die sagen, naja, jetzt ist aber doch ganz klar, also da steckt Intelligenz dahinter, da ist was Schöpferisches. Das ist so fein abgestimmt, das kann nur also irgendein gewaltiger Geist so eingerichtet haben, das kann nicht ein bloßer Zufall sein. Und die anderen sagen, interessieren sie für den Ursprung eigentlich, und sagen, aha, naja, die Naturgesetze sind eben so komplex, dann ist gar kein Wunder, dass am Ende der Mensch entsteht. Dann muss er ja fast zwangsläufig auf ganz materialistischem Weg entstehen, weil das liegt eigentlich schon in den Naturgesetzen drinnen. Also Sie sehen, man kann das sehr unterschiedlich auffassen. Am Anfang liegt das Nichts. Also das ist der Punkt jedenfalls, wo wir nicht weiterkommen mit der äußeren Forschung. Bevor wir in dieses Nichts ein bisschen eintauchen und dort versuchen hindurchzutauchen, also das heißt eintauchen letztlich in unsere eigenen Schöpferkräfte und schauen, was wir dort finden können. Schauen wir uns einmal an, was so in der Natur alles draußen Gewordenes ist und wie das wirklich entstanden ist oder wie das jetzt Steiner sieht, wie das die Naturwissenschaft im Vergleich dazu sieht. Also bei Steiner geht es jedenfalls nicht vom Toten aus, ganz im Gegenteil, es geht vom Geistigen aus, von dem Geistigen, das im Menschen in kleiner Form auch vorhanden ist. Und daher sagt Steiner das scheinbar komplett Paradoxe, von Anbeginn der Weltentwicklung an ist der Mensch mit dabei. Allerdings nicht der Mensch natürlich in der Form, wie wir ihn heute kennen. Also so als körperliches Wesen sind wir sicher nicht beim Urknall irgendwo dabei gewesen. Das würde schwer gehen. Aber dieser schöpferische Kern sozusagen, der auch im Menschen lebt, der ist von Anfang an mit dabei. Und aus dem heraus entwickelt sich etwas, aus diesem Geistigen heraus, aus dieser schöpferischen Willenstat entsteht etwas, was, wenn man es dann äußerlich zu fassen beginnt und in dem Moment, wo es aus der schöpferischen Quelle herauskommt, kann man es auch äußerlich erfassen bis zu einem gewissen Grad. Innerlich kann man sagen, es ist der schöpferische Wille, das Schaffende. Wobei dieser Wille dann sicher zu denken ist mit einer sehr großen Intelligenz, die auch dahinter steckt. Also es ist nicht ein blindes Tun. Wenn das in die äußere Erscheinung tritt, tritt es zunächst noch ganz unscheinbar, noch ganz ungestaltet hervor als eine ungeheure Wärme, als etwa Wärmeenergie, könnte man sagen. Also den Ursprung, den Steiner sieht, ist in einer Art Wärmegebilde, das entsteht. Interessanterweise gar nicht so unähnlich, wie das die Naturwissenschaft sieht, weil auch da ist irgend so ein noch ganz unstrukturierter Zustand, der aber sehr heiß gedacht wird, also mit immenser Wärme versehen wird, da ist eine gewisse Korrespondenz, also mittlerweile da, die es aber zu Steiners Zeiten eben noch nicht gab, weil da hat die äußere Naturwissenschaft diese Entwicklungslehre noch nicht in der kosmologischen Dimension gehabt. Und Steiner sagt, ja, wo finden wir denn die Reste dieser Wärme in uns? Haben wir noch irgendwas davon in uns? Das ist eine gute Frage. Haben wir wo Wärme in uns? Ja, in der Blutwärme. In der Blutwärme. Er sagt es jetzt oft in seinen Vorträgen, jetzt stellen Sie sich einmal den Menschen vor, nehmen Sie alles weg, was einmal das feste Stoffliche ist, also die Knochen und das alles, tun wir das einmal weg, dann bleibt Wässriges über. Der Mensch besteht zu 70-80% aus Wasser, also wir sind eigentlich so ziemliche Wassersäcke. Verzeihung, wenn ich das so banal sage. Denken wir uns auch das Wasser weg. Dann bleibt schon immer sehr viel über. Was bleibt noch über? Was haben wir denn noch? Luft im weitesten Sinn, Atemluft, die uns durchzieht, gehört auch dazu. Die ist schon nicht mehr sehr begrenzt in uns, die tauschen wir beständig aus mit der Umgebung. Aber Atemluft haben wir auch in uns. Denkt man uns die Luft auch noch weg? Jetzt bleibt ein Wärmegebilde über. ein reines Wärmegebilde, das aber nicht einfach so wie ein Ofen halt nur Wärme ausstrahlt, sondern es ist ein eigentlich durch und durch lebendig gestaltetes Wärmegebilde. Denn auch wir haben, wenn wir jetzt so da sitzen und so leben, haben wir zwar im Durchschnitt die etwa 37 Grad Körpertemperatur, aber es nuanciert sich sehr deutlich, je nach Organ, in den Gliedmaßen, überhaupt wenn man draußen ist, zieht es sich dann sehr schnell zurück, die können ziemlich abkühlen, der Kernbereich bleibt ziemlich temperiert, aber auch da gibt es von Organ zu Organ ganz charakteristische Unterschiede. Die Leber zum Beispiel ist wesentlich wärmer, wesentlich heißt, sie geht manchmal bis an die Fiebertemperatur, und zwar also an die 41 Grad heran. Das ist also gerade die Temperatur, die das Eiweiß noch verträgt, bevor es zu gewinnen nämlich anfängt. Also das ist gerade das menschliche Eiweiß ist sehr, sehr empfindlich und ein bisschen weiter, und es beginnen bereits Zerstörungsprozesse da drinnen. Aber die Leber hat was mit Leben zu tun. Der Name ist ganz treffend eigentlich. Es ist unser Beleber eigentlich. Weil die wichtigsten Stoffwechselprozesse spielen sich gerade in der Leber ab. Da wird wirklich das Eiweiß aufgebaut, das unseren Körper versorgt. Also da ist hochaktiv. Und eine ungeheure Weisheit eigentlich, die da drinnen waltet. In Wahrheit, also ganz nüchtern jetzt gesagt, einfach diese Prozesse, die sich da, Millionen, Milliarden chemischer, biochemischer Prozesse, die sich da gleichzeitig drinnen abspielen, die sich nicht stören gegenseitig und die dazu führen, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Eiweißstoffe produziert werden und dann noch in die richtige Richtung geschickt werden, dass dort hinkommen, wo sie hinkommen sollen. Unsere ganze Biochemie, die wir als Menschen entwickelt haben, steht dem noch weit, 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 weit hinten auch. Wir wissen so ein Zipferl davon. Und das ist schon kompliziert genug und füllt riesige Bibliotheken. Und also in der Praxis gesehen waltet da ungeheure Intelligenz drinnen. In Wahrheit, ich sage es einmal ganz ehrlich, noch viel mehr Intelligenz als da oben waltet. Selbst wenn die ganzen Gehirnprozesse hernimmt, die Steuerungsprozesse, die da unten ablaufen, sind noch millionenfach komplizierter, als was sich in der Bildung des Gehirns und in den Funktionen des Gehirns abspiegelt. Das ist eigentlich fast das unintelligenteste Organ. Wir benutzen es halt zum Denken. Ja, das hat schon einen Grund. Das hat schon einen Grund. Ich meine, wir haben schon genug zu tun mit dem, was sich da oben abspielt. Wenn wir da wirklich bewusst aufwachen würden in der Leber, dann würde unser Bewusstsein überflutet werden mit Intelligenz, die wir gar nicht erpacken könnten. So reich ist das. Also wir sind eigentlich dort, nämlich gerade das Gehirn ist insofern was sehr Interessantes, weil das von allen Organen das ist, das am nähersten, könnte man sagen, dem Tode ist. Das Gehirn ist auch das allerempfindlichste Organ. Also wenn das nur kurze Zeit nicht genügend Nahrungsstoffe und genug Sauerstoff und so weiter bekommt, dann ist es endgültig kaputt, irreparabel kaputt. Das so schnell geht das bei keinem anderen Organ. Also die Regenerationsfähigkeit, Gehirnzellen können sich nicht mehr regenerieren. Was sich ständig bildet, sind neue Nervenverbindungen. Also im Grunde mit jedem Gedanken, den wir bilden, tut sich da oben irgendwas auch in den Nervenfasern, die da aus den Zellen herauswachsen und neue Verbindungen knüpfen und so weiter. Werden wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf kommen, das ist nämlich sehr interessant, das mit anderen Prozessen in der Natur zu vergleichen und dann herauszubekommen, was ist unsere Intelligenz eigentlich, wo kommt die her, was, und welche Aufgabe hat dabei das Gehirn in Wahrheit. Aber die Weisheit, also gerade im Stoffwechselorganismus überhaupt, ist also in Wahrheit viel größer. Ja, also diese Blutwärme. Denken wir uns also jetzt einen Menschen mit diesen in sich differenzierten Wärmegraden, mit diesen dynamisch, aber auch sich verändernden, strukturierten Wärmegraden. Und jetzt sagt Steiner, naja, wenn Sie sich das jetzt vergrößert, denken, dieses Gebilde, lassen Sie das jetzt so in der Vorstellung anwachsen, lassen Sie das anwachsen zu kosmischer Größe, dann haben sie in etwa den Zustand, mit dem die Welt begonnen hat. Aus einem, von mir aus, Punkt heraus, dieser Punkt ist da, wo dieser schöpferische Impuls hineinkommt. Wir werden dann später noch besprechen, warum sind da jetzt bestimmte Gesetzmäßigkeiten und so weiter drin, aber zunächst sehen wir mal, aus dieser Willenstat des Schöpferischen kommt diese Wärme heraus, die sich nach bestimmten Gegebenheiten strukturiert. Das ist einmal im Großen das, was heute der Mensch im Kleinen ist. Und aus diesem Großen heraus wurde der Mensch sozusagen geboren. Und in dem lebt einerseits eben drinnen dieser schöpferische Impuls, das Geistige des Menschen. Andererseits ist diese Wärme, dieser Feuerzustand, wenn man so will, der erste Anfang dessen, wo es in die äußere, in die physische Erscheinung hereingeht. Denn diese Wärme ist dann auch bereits etwas, was ihm äußerlich erscheint in gewisser Weise. Also da fängt es an. Es fängt eben nicht an gleich mit den Felsbrocken, sondern es fängt einfach mit der Wärme an. Und die liegt eben heute der Materie genauso noch zugrunde. Die steckt da nur gefesselt drinnen. Das heißt, der Entwicklungsprozess in der Folge ist dann so gegangen, dass diese Wärme, man könnte sagen, sich beginnt zu verhärten, zu verkrusten. Langsam. Im Übrigen sagen das sogar manche Naturwissenschaftler fast wortwörtlich. Es gibt da den Hans-Peter Dürr, mit weichen D geschrieben, ist ein Quantenphysiker, hat zwar nicht den Nobelpreis, aber den sogenannten alternativen Nobelpreis bekommen, weil er sehr im Umweltbereich und diesen Dingen engagiert ist. Und der sich sehr interessiert eben für die spirituelle Seite der modernen Physik oder welche Konsequenzen das für unser Weltbild überhaupt hat. Und er sagt dann überhaupt, ja, Materie ist eigentlich Kruste des Geistes. Also verkalkter Geist ist das im Grunde, worauf wir stehen und herumspazieren. Aber trotzdem, das ist ein weiter Prozess, bis es dorthin kommt. Also bis es wirklich so fest wird, das geht nicht so schnell. Dieser gewaltige, große, kosmische Wärmemensch ist also der Ursprung. Und der beginnt sich dann zu gliedern, langsam zu gliedern in einzelne Gebilde. Man könnte sagen, in einzelne Menschenwesen, wenn man so will. Das heißt, dieser eine große Urmensch zerbricht mit der Zeit oder gliedert sich, sagen wir besser, weil sie dann trotzdem nicht vollkommen unabhängig voneinander sind, aber es bilden sich halt selbstständigere Strukturen heraus mit der Zeit. Und das sind die Anlagen für den Menschen, ja, selbst wie wir ihn heute kennen zunächst einmal. Das ist aber ein sehr, 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 sehr langer Prozess. Und etwas, was man aber in einer gewissen Weise, interessanterweise auch in vielen Schöpfungsgeschichten in der Art dargestellt findet. Also in der Bibel ist es zumindest nicht so auf den ersten Blick sichtbar, da ist es sehr, sehr verdeckt. Wir beschäftigen uns also in unserer anthroposophischen Arbeit jetzt seit über 3,5 Jahren, glaube ich, schon mit der Schöpfungsgeschichte. Jetzt sind wir gerade beim 2. Kapitel, sind wir jetzt angekommen. Also es ist langwierig. Und dann kommt man darauf, dass schon sehr interessante Dinge da drinnen stecken, die man an der Oberfläche nicht gleich erkennt. Und die dann sehr mit dem auch zusammenstimmen irgendwo. Aber da ist es noch sehr verdeckt. Aber wenn Sie etwa denken an die germanische Schöpfungsgeschichte, da wird gesprochen vom riesen Ymir, den es gibt. Also ein riesiger Mensch, und der wird dann zerstückelt, und aus dem entsteht die ganze Erdenwelt in Wahrheit. Also aus seinen Knochen entstehen dann die Gebirge und so weiter. Also es ist das Bild eines riesigen, großen Menschen, der zerstückelt wird, und aus dem geht letztlich dann unsere ganze Natur hervor. Oder auch eben anknüpfend aber an die Schöpfungsgeschichte, aber dann so mehr in der hebräischen Geheimlehre, spricht man dann etwa vom sogenannten Adam Kadmon. Adam Kadmon ist eigentlich der kosmische Adam. Also da kommt dann heraus, dass eigentlich der Adam, von dem da im ersten Kapitel der Genesis die Rede ist, dass da nicht so ein Mensch wie wir gemeint ist, der halt so ein bisschen aus dem Lehm geformt ist, sondern, was im Übrigen erst im 2. Kapitel vorkommt, Es ist auch interessant, dass man in der Genesis hat man eigentlich zwei Schöpfungsgeschichten hintereinander. Da ist einmal das erste Kapitel, dann ist endlich einmal die Welt geschaffen, der Mensch ist da und dann fängt der ganze Spaß von vorne wieder an. Dann steht wieder, und es gab nichts und es gab keine Sträucher und gar nichts. Und dann wird nach und nach wieder geschildert, wie alles interessant. Sagt man heute, naja, gibt es halt verschiedene Überlieferungen und das hat man halt irgendwie zusammengestoppelt da in der Bibel. In Wahrheit steckt da schon ein tieferer Sinn, weil es einfach eine weitere Entwicklungsebene schildert. Aber auf das will ich jetzt gar nicht näher eingehen, sonst sitzen wir morgen in der Früh wahrscheinlich noch da. Also dieser Adam Kadmon, dieser kosmische Mensch, und der... In der Bibel ist es dann eben dadurch ausgedrückt, dass der eigentlich erst im Zuge des Sündenfalls, mit diesem Geschehen des Sündenfalls, dann steigt er herunter zur Erde, beziehungsweise wird eigentlich die ganze Erde aus ihm gebildet oder aus etwas, was er zurücklässt als Reste auch. Das ist nämlich der nächste Schritt, was dann Steiner sagt. Gut, also am Anfang ist eigentlich der Mensch in dieser Form eben gedacht. Als Wärmemensch zunächst, in dem aber dieser schöpferische Funke irgendwo tätig ist, zunächst von gigantischen kosmischen Ausmaßen, dann sich gliedernd in einzelne Gebilde. Und dann geht aber die Entwicklung so weiter, dass einzelne dieser Gebilde sich nicht oder nur langsamer weiterentwickeln und andere behalten, und das heißt, langsamer sich weiterentwickeln heißt, dass dieser schöpferische Funke eben sozusagen in ihnen nicht mehr so tätig ist oder höchstens nur mehr von außen ein bisschen hineinwirkt. Das sind also Gebilde, die in der Entwicklung zurückbleiben, die dann eine, ja, im Grunde Abstammung vom Menschen haben, aber so eine Art Schlacke der Entwicklung sind, die in einer gewissen Weise zurückbleibt. Was aber in der Gesamtentwicklung durchaus dann auch Sinn macht. Also es ist nicht nur Versehentes passiert. Aber aus dem, da bleibt etwas zurück, was hat. Es hat diese Wärme in sich noch. Es nimmt dann auf der nächsten Stufe sogar ein bisschen den luftartigen Zustand an. Das ist also die nächste Verdichtungsstufe. Aus dem Wärmeartigen entsteht also ein luftartiges, man könnte sagen, also eine erste Form von fassbarer Materie, die aber noch eben sehr, sehr luftig verteilt ist. Auch das korrespondiert eben in gewisser Weise genau mit dem, was heute die Naturwissenschaft sagt, dass eben am Anfang diese große Hitze, diese Strahlung da ist, wenn man so will. Man denke ja, es werde Licht in der Schöpfungsgeschichte. Und was aber interessanterweise nicht gleich am Anfang steht, sondern zuerst ist es so ein dumpfer, brütender Zustand, der Geist Gottes brütete über den Wassern, oder wie es so schön heißt, ja, das hat irgendwas mit Wärme auch zu tun, und dann erst wird das Schöpfungswort gesprochen, es werde Licht. Also das Licht, das dann nämlich erscheint und wirklich erleuchtet die Welt, ist auch, ja, ist was Spannendes, sieht man Licht? Kann man Licht sehen? Spannende Frage. Ja, klar, ist ja hell alles. Aber sehen Sie das Licht oder was sehen Sie?
Die Auswirkung.
Genau, ich sehe Wände, ich sehe Bilder, ich sehe Sie, Gott sei Dank, die da so zahlreich sitzen. Aber das Licht dazwischen sehe ich nicht, das da irgendwie offensichtlich von diesen Dingen da oben ausgeht. Wenn man da jetzt ein bisschen hinaufschaut, sieht man zwar so Strahlen ausgehen irgendwie, aber woher kommt das? Also wenn man in der Dunkelheit der Taschenlampe hat, sieht man schon so irgendeinen Lichtkegel. Aber warum sieht man den? Ist das Licht, was man sieht? Man sieht eigentlich die Staubteilchen in der Luft, die erglänzen, die halt in diesem Lichtkegel erglänzen. Man kann sogar so Versuche relativ einfach machen, wenn man eine Kiste hat, die völlig staubfrei ist, eine Lampe, einen starken Scheinwerfer hineingibt, sodass man aber nicht den Scheinwerfer selber sieht und dann von oben hereinschaut und das Kistel noch ganz schwarz ausmalt, dass nichts reflektiert wird, und man schaut dann so von oben rein, dann sieht man gar nichts. Finster, stockfinster. Erst wenn ich dann irgendeinen Gegenstand reingib, der im Licht aufleuchtet, den sehe ich dann sehr wohl. Aber das reine Licht als solches ist völlig unsichtbar.
Laser?
Kann ja Laserlicht nehmen, auch das sehe nicht. Also diese, auch diese Laserstrahlen, also wenn man das so sieht in den Anordnungen oft, also wo diese roten oder blauen manchmal, je nachdem, auch nur durch den Staub in der Luft. Durch den sieht man es, und das Laserlicht ist sehr intensiv, dadurch, selbst wenn wenig Staub drinnen ist, glänzt es auf, daher glänzt es beim Laserlicht schneller auf, als wenn das nur normal von einer normalen Lampe oder so wäre. Aber zum Beispiel im luftleeren Raum, im völlig staubfreien Raum, sieht man das Laserlicht, egal welche Farbe es hat, überhaupt nicht, gar nichts. Nichts, also man sieht nur eigentlich das Licht oder die Wirkung des Lichtes an der Materie. Dann plötzlich tritt etwas in die sichtbare Erscheinung. Das heißt, diese ursprüngliche Wärmewelt, von der Steiner spricht, zu sehen, gibt es da einmal nichts. Und selbst wenn das Lichtprinzip irgendwie drinnen sein mag, schon sehen tut man deswegen noch immer nichts. Also das Sehen können, auch wenn es natürlich damals noch keine Menschen mit solchen Augen wie wir gegeben hat, sondern halt nur diesen kosmischen Wärmemenschen, aber sehen hätte man erst etwas können ab dem Zeitpunkt, wo sich das erste Materielle zu verdichten beginnt. Das heißt, wo Wärme, Lichtenergie sich zusammenzieht und gefangen wird. Gefangen wird und äußerlich erscheint es dann als Finsternis, weil der Stoff ist auch finster von außen. Wenn das Licht gefangen ist und die Energie nicht nach außen strahlt, der ist erst recht finster. Also jetzt habe ich das Licht, das ich nicht sehe, jetzt habe ich den Stoff, den ich eigentlich auch nicht sehe, aber wenn beide zusammenkommen, hurra, dann erglänzt das Licht an der Materie, dann beginnt es aufzuleuchten. Dann beginnt ein Zustand, wo wirklich die Wirkung des Lichtes sichtbar wird. Diesen Zustand hat Rudolf Steiner dann sinnigerweise bezeichnet als den Sonnenzustand des ganzen Kosmos. Damit meint er nicht unsere Sonne, sondern er meint also eigentlich im Grunde den ganzen Kosmos, der beginnt aufzuleuchten mit dem Moment. Und vorher war eine reine Wärmewelt, die noch also ganz und gar unsichtbar ist. Die hat Steiner den alten Saturn genannt, aus bestimmten Gründen. Das können wir vielleicht noch irgendwann drauf kommen, aber im Moment ist es einmal nur ein Name. Also dann gibt es diese Sonnenwelt, wo das aufzuleuchten beginnt. Und da beginnt aber eben auch diese Differenzierung von Dingen, die in der Entwicklung ein bisschen zurückbleiben, die also nicht mehr diese volle Menschenstufe erreichen, und andere, die eben diesen Menschheitsweg weitergehen. Also es beginnt sich zu differenzieren. Und man muss jetzt fragen, was ist aber in dieser Anfangsstufe des kosmischen Menschen, bei diesem kosmischen Wärmemenschen, was ist da alles drinnen sozusagen, oder was kann der alles? Also es ist drinnen dieser große schöpferische Funke einmal, der den ganzen Kosmos herausgebracht hat. Also das ist eigentlich wirklich der große göttliche Funke, wenn man so will. Und auf der unteren Ebene, auf der äußeren Ebene nach außen tritt es als diese Wärme. Dann gibt es aber noch alles Mögliche dazwischen. Das Ganze ist nicht nur schöpferisch, sondern es weiß auch etwas um diese Schöpfertätigkeit. Also es ist nicht nur ein ganz unbewusster Prozess, sondern es ist ein gewisses Bewusstsein drinnen. Und zwar ein sehr umfassendes Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das zu dem Zeitpunkt nämlich wirklich noch den ganzen Kosmos umspannt. Über das wir als einzelner kleiner Mensch heute natürlich nicht verfügen. Aber über das damals im Grunde sozusagen dieser Urmensch in einer gewissen Weise verfügt hat. Oder die Gottheit in ihm, oder ich weiß nicht, wie sie es ausdrücken wollen. Aber ein weltumspannendes Bewusstsein. Wovon Steiner sagt, dieses Bewusstsein in gewisser Weise, das hat heute die tote Materie. Da ist der Rest davon drinnen. Nur es ist so verdünnt, dass man es eigentlich gar nicht mehr als Bewusstsein erkennt. Das heißt nämlich auch, das Feste in uns hat das Bewusstsein. Und das heißt, wir erleben in einer gewissen Weise nur halt so ganz, ganz dumpf mit, was sich im ganzen Kosmos tut. Nur wir kriegen es nicht in unser Wachbewusstsein hinein. Also das heißt, das ist schon das Nächste, auf das wir kommen. Es gibt verschiedene Bewusstseinsstufen. Und die Entwicklung geht in gewisser Weise in der Richtung, dass zunächst also ein sehr, sehr weites, umfassendes Bewusstsein, das aber noch sehr dumpf ist, da ist. Das ist sozusagen der Anfangszustand. Das umfasst in gewisser Weise die ganze Welt, ist aber sehr, sehr dumpf. Je enger das Bewusstsein wird, je konzentrierter es wird, desto heller wird es. Bis dann schließlich wirklich unser waches Tagesbewusstsein auftritt. Darunter gibt es bei uns das Traumbewusstsein, wo wir schon so nicht mehr so genau wissen, wie, wo, wo es uns auch viel schwerer fällt, uns zu orientieren, was ist denn das eigentlich, wo wir uns nicht mehr so richtig trennen können von den Träumen, weil beim normalen Traum sagt man nicht mehr, ich träume, sondern man ist Teil des Traumgeschehens irgendwo. Es gibt so Übergangsphasen, das nennt man die sogenannten luziden Träume, wo man während des Traumes so weit wach bereits ist, dass man weiß, jetzt träume ich. Und man ist trotzdem noch nicht wach für die Außenwelt. Dann kann man sogar das Traumgeschehen im Traum beeinflussen und verändern. Dann kann ich sagen, oh, ich sitze jetzt im Kaffeehaus, jetzt möchte ich wissen, wie der Kaffee schmeckt. Nein, ich will eigentlich keinen Kaffee, verwandeln wir es ins Teehäferl und so weiter. Das geht. Also wenn man in so einer luziden Traumphase drinnen ist, das kann man trainieren bis zu einem gewissen Grad, also dorthin zu kommen. An solche Träume kann man sich dann auch sehr gut erinnern, wenn man mit einem relativ wachen Bewusstsein dabei ist. Naja, und dann alles, was darunter liegt, ist für uns eigentlich schon gar nicht mehr, wird von uns eigentlich schon gar nicht mehr als Bewusstsein erlebt, in Wahrheit. Aber also zum Beispiel das, was sich in unserer Lebenstätigkeit abspielt, was spielt sich wirklich in meiner Leber ab und dort, was tut sich da? Das verträumen wir in Wahrheit. Und in Wahrheit hat aber auch das Lebendige ein gewisses Bewusstsein. Das heißt sogar die Pflanzen, aber eben nicht vergleichbar mit unserem Wachbewusstsein, nicht vergleichbar mit unserem Traumbewusstsein, sondern mit unserem Schlafbewusstsein, also was für uns finster im Grunde schon ist. Und dieses umfassende kosmische Bewusstsein ist noch eine Stufe darunter, unter dem Schlafbewusstsein der Pflanzen. Steiner sagt dann auch, das ist das sogenannte mineralische Bewusstsein. Er sagt, wenn gewisserweise die Mineralien, der tote Stoff, dieses Bewusstsein in gewisser Weise auch heute noch hat. Hat auch eine nicht uninteressante Entsprechung heute in der Physik. Also gerade als, wenn man zusammen zu schauen beginnt, Quantenphysik mit der Kosmologie im Großen, dann erkennt man, dass im Grunde der Kosmos ein zusammenhängendes Gebilde ist. Jede Trennung, Abtrennung von etwas Einzelnen, also sei es nur Elementarteilchen, Atome, Kristalle, sonst was, ist eine nur relative Trennung. In Wahrheit besteht immer eine Verbindung, eine gewisse Verbindung mit dem ganzen Kosmos. Und das heißt, rein auf Basis der Quantenmechanik kann man sagen, in einer gewissen Weise, wenn hier etwas passiert, passiert im ganzen Kosmos etwas. Er wird nicht gleich zusammenstürzen oder so, aber er ist, und zwar gleichzeitig. Man kann gar nicht einmal sagen, es ist eine Wirkung, die ausgeht von hier, sondern er reagiert als ein Ganzes. Und umgekehrt, was bei uns passiert, steht unter dem Einfluss des Ganzen. Das ist zumindest ein Faktor, der mit eine Rolle spielt. Natürlich gibt es auch Dinge, die wir nur hier beeinflussen, direkt. Aber trotzdem hat es immer einen Widerhall im Ganzen und steht unter dem Einfluss des Ganzen. Und das ist das, was sich eigentlich widerspiegelt in dem, was Steiner mit diesem Bewusstsein fürs Ganze, also was er meint damit, dass eigentlich also gerade das Toteste irgendwo mitkriegt, was im ganzen Kosmos passiert und sich danach einrichtet in gewisser Weise. Halt nicht so, aha, jetzt im Kosmos ist das passiert, jetzt tue ich so, sondern das passiert halt ganz, ganz dumpf. Aber das ist die unterste Stufe des Bewusstseins. Also Steiner nennt es eben das mineralische Bewusstsein oder manchmal auch sogar das Todesbewusstsein. Also weil es das Bewusstsein des toten Stoffes ist. Also dort hineinzukommen, wach hineinzukommen, ist wahnsinnig schwer. Der Punkt liegt daran, also durch diese Fokussierung des Bewusstseins, die im Laufe der Zeit passiert ist, ist es eben immer heller geworden und immer leichter zu bemerken. Und dass dieses Bewusstsein eben dichter und heller wird, hängt damit zusammen, dass sich eben immer mehr solche abgesonderten Gebilde herausbilden. Der große Urmensch, der ist noch ganz dumpf bewusst, der hat eben dieses mineralische Todesbewusstsein, selbst wenn es damals nur mineralische, physische Wärme war. Steiner nennt es durchaus eine mineralische Wärme, obwohl es halt mit dem festen Stoff nichts zu tun hat, aber es ist dieselbe Wärme, die heute auf dem Grund des Stoffes ruht und diese Grundeigenschaft irgendwo noch immer da drinnen steckt. Aber das ist ganz dumpf. Also je mehr sich einzelne Gebilde herausgliedern und je mehr die einschrumpfen und je mehr die für sich sozusagen tätig sind, zunächst entsteht auch ein engeres Bewusstsein, das einmal nur dieses Gebilde zunächst umfasst und den Rest nur mehr sehr, sehr nebulos mitbekommt. Und dieses enge Bewusstsein ist aber heller dafür. Das ist die positive Seite davon. Es wird zwar immer kurzsichtiger sozusagen, aber es wird immer heller. Heute sind wir so am Gipfel der Kurzsichtigkeit, aber ja, ich meine, das ist die eine Seite. Das heißt, wir haben also ein richtiges Weltbewusstsein, fällt uns nämlich in Wahrheit wahnsinnig schwer heute. Ist im Übrigen etwas, was sich dann auch widerspiegelt darin, dass immer stärker in einer gewissen Weise, aber notwendigerweise auch das wird, was wir als Egoismus bezeichnen. Egoismus heißt, ich sehe nur meinen kleinen Bereich im Grunde. Und der ist mir wichtig und darüber hinaus interessiert mich das schon immer so. Das ist die Begleiterscheinung davon, dass wir überhaupt dieses helle Bewusstsein, das wir heute haben, haben können. Sonst wäre das nicht entstanden. Auf der anderen Seite hat der Egoismus natürlich auch seine Haken irgendwo. Und weil dadurch also dann sich im Grunde jedes dieser Gebilde, das heißt wir sind dann diese Gebilde, sich im Grunde so wie ein eigenständiger Kosmos zu fühlen beginnt. Also das ist das, was im Titel unseres Vortrags schon mal ein bisschen durchklingt, der Mensch als Mikrokosmos in seinem Verhältnis zur Natur. Also wir haben so wirklich in gewisser Weise, und in gewisser Weise stimmt das auch, wir sind als jeder einzelne Mensch von uns ein kleines Abbild dieses großen Kosmos, der einmal war. Aber halt jetzt in einer individualisierten Weise. Es ist nicht ein 1:1 Abklatsch, sondern es beginnt sich zu nuancieren und namentlich dadurch zu nuancieren, dass in uns aber trotzdem dieser schöpferische Funke weiter tätig ist. Dieser schöpferische Funke, der einmal im Großen die ganze Welt hervorgebracht hat, so ein winziges davon, ist in jedem einzelnen Menschen. Dadurch ist er Mensch. Dadurch unterscheidet er sich auch von den anderen Naturwesen, die, naja, man kann sagen, in gewisser Weise zurückgeblieben sind, als etwas, die Entwicklung nicht voll mitmachen konnten und die sozusagen sich zu sehr verhärtet haben, zu früh ausgeschieden sind aus dem und wo das Schöpferische selber unmittelbar von innen heraus nicht mehr tätig sein kann, höchstens von außen noch irgendwie eingreifen kann. Also das ist zum Beispiel, sagt Steiner, der Mensch setzt eigentlich aus sich das Tierreich heraus. Das Tierreich ist nämlich das Nächste dann. Denn was ist der Unterschied zwischen dem Tier und dem Menschen? Also in der Entwicklungslehre der Biologie heute ist der Mensch im Grunde halt das höchste Tier irgendwo. Aber der eine große Unterschied ist doch, dass dieser schöpferische Funke in Wahrheit nicht drinnen ist und auch nicht das Selbstbewusstsein, wie es der Mensch hat. Also der Hund sagt nicht, ich bin der Hund Leopold und wann kommt mein Herr endlich wieder, sondern dabei lebt sehr viel Intelligenz und sehr viel Weisheit in den Instinkten der Tiere, aber da ist sie eben nicht sich seiner selbst bewusst. Beim Menschen wird das alles bewusst und der Mensch ist der Erste, der eben genau diese Trennung aber in einer gewissen Weise vom ganzen Kosmos so stark vollzogen hat, dass er jetzt sagt, ich stehe da und die Welt ist dort. Ich stehe gegenüber. So erlebt das Tier die Welt nicht. Also, weiß ich nicht, selbst der Hund, wenn es das Herrl sieht, schön, jetzt kommt's Frauli herein. Und erkennt es als Wesen, das so mir gegenübersteht und sagt, ich bin da der Hund und dort ist Frauli. So erlebt das Tier nicht. Sondern es ist eher so wie unser Traum erleben, dass es mit, untrennbar eigentlich mit der Welt, die es erlebt, vereinigt ist. Dabei wahrscheinlich sogar dann mit Sicherheit ein in gewisser Weise reicheres Erleben hat als wir Menschen. Aber das eine kann es nicht, es kann nicht sagen, da ich und dort das andere, da ich, da die Welt. Das können nur wir. Das ist unser Vorteil, zugleich auch unser Nachteil. Eben dadurch ist diese Kluft zur Welt auch so stark, dadurch ist uns auch die Welt vielfach so rätselhaft. Darum haben wir unseren Forscherdrang. Ein Tier in dem Sinn hat keinen Forscherdrang. Ein Hund wird jetzt nicht sagen, jetzt begründen wir aber Forschungsabteilung, wie wir ein besseres Futter kriegen und das funktioniert nicht. Er muss sich auf seine Instinkte verlassen, beziehungsweise auf das, was er vom Herrl oder Frau bekommt. Also die Tiere bleiben in einem Art Traumbewusstsein, das aber in einer gewissen Weise viel geregelter auch ist, offensichtlich als das des Menschen, und geregelter in dem Sinn, dass es viel besser zur Wirklichkeit passt, weil unsere Träume sind oft sehr chaotisch und da was herauszudeuteln ist sehr mit Vorsicht. Also da muss man sehr, sehr, sehr heikel sein, da kann man sehr viel hineininterpretieren und es drücken sich trotzdem immer Wahrheiten aus, nur man muss sie erkennen lernen. Aber beim Menschen ist es sehr chaotisch, beim Tier ist es sehr viel gesetzmäßiger bezogen auf die ganze Umgebung. Man könnte sagen, dass das Tier träumt von seiner Umwelt. Und das sind aber Wahrträume sozusagen, also die der Wirklichkeit angepasst sind. Und wenn irgendein Feind oder was auftaucht, dann träumt es eben etwas Bedrohliches und richtet sich danach ein und richtet sein Verhalten danach ein. Und wenn eine Speise, wenn die vergiftet ist oder sonst was, dann in dem Instinkt erlebt es in dem Traumbild es als irgendwas Grausliches, wo... Es werde nicht Licht, es werde wieder Licht. Das war ein neuer Schöpfungsknall. Dann kann es sich dadurch wunderbar orientieren. Wenn Sie denken, ein Hund zum Beispiel orientiert sich viel mehr über den Geruchssinn, das viel mehr als über den Sehsinn oder den Gehörsinn. Und das heißt, die Art, wie das Tier die Welt erlebt, ein Hund zum Beispiel, ist ganz anders als wir. Ein Hund wird nicht auf die Idee kommen, die Welt gegenständlich zu schildern. Das geht gar nicht. Wir können es gegenständlich schildern. Und daher, weil das namentlich dieses Gegenstandsbewusstsein ist so besonders stark halt dann im 19. Jahrhundert zur Zeit des Materialismus geworden. Darum ist der Materialismus als Weltanschauung entstanden, nämlich weil das Bewusstsein so weit war, dass also diese Trennung so stark war, dass ich eigentlich mal nur mehr die Welt gegenständlich vorstellen kann. Ich stehe eigentlich völlig getrennt ihr gegenüber. In mir spüre ich zwar alles mögliche Bewusstsein und so weiter, aber da draußen, da kann ich nicht mehr reinschauen im Grunde. Was ja dann teilweise so weit gegangen ist, dass man selbst die Tiere und so weiter als irgendwelche Automaten ansieht und sagt, ja, sicher quäkt es, wenn ich es piekse, aber das ist halt im Grunde wie eine Maschine, die halt reagiert irgendwo mit Geräuschen. Also wo man eigentlich nicht mehr diese Empathie, dieses sich einfühlen können, oft nicht einmal mehr das hat. Wenn man denkt, also so Forscher heute, die Tierversuche oder was machen, die ja teilweise wirklich grausig sind, ja, da muss man sich fast offensichtlich so eine Geisteshaltung angewöhnen, weil sonst hält man das ja gar nicht durch. Also ein Mensch, der ein Herz hat, kann das ja eigentlich nicht machen, also wenn ich das mitfühle irgendwie. Also da muss ich mich ganz herausreißen. Aber das hat also namentlich eben das 19. Jahrhundert sehr stark gebracht. Also, und interessanter ja, dass Steiner eben auch unser Zeitalter, also unser Zeitalter heißt so ab Beginn der Neuzeit, auch als das sogenannte Bewusstseins-Seelenzeitalter bezeichnet. Also das heißt, das Zeitalter, wo wir uns so ganz klar bewusst geworden sind, dass wir der Welt gegenüberstehen. Als etwas irgendwie Eigenständiges, was eben dann so viele, viele Rätselfragen aufwirft, die man sich früher gar nicht gestellt hat. Selbst noch im Mittelalter hätte es keine solche Naturwissenschaft geben können, wie wir sie heute haben, wo man also die Welt äußerlich betrachtet, einfach misst, beobachtet und dann spekuliert darüber, welche Gesetze könnten da drinnen stecken, das wieder überprüft. Dafür hätte man gar keinen Sinn gehabt im Mittel. Man hätte gar nicht gewusst, was soll das überhaupt, was fange ich damit an, wozu brauche ich das? Da war also immer noch drinnen dieses gewisse Mitleben mit der Natur. Wenn wir sprechen von der physischen Welt, vom Physischen, der Begriff Physis kommt aus dem Griechischen und wir nennen heute die tote äußere Welt, die physische Welt. Im Griechischen ist es eigentlich noch, bezeichnet es noch etwas, was lebendig wächst. Die Physis ist eigentlich die wachsende Pflanze zum Beispiel. Das meint man mit Physis. Etwas, was in einem lebendigen Gestaltungsprozess ist. Für uns ist heute nur mehr der tote Rest. Das heißt, das einmal lebendig Gestaltete ist abgestorben. Das sehen wir als das Physische an. Und damit sind wir schon bei einer noch weiteren Stufe. Der Unterschied zwischen dem Lebendigen und dem Toten. Also wir haben jetzt schon mehrere Stufen. Wir haben auf der einen Seite das Selbstbewusstsein, damit verbunden das Schöpferische. Wir haben auf der ganz untersten Ebene das Physische, aber zunächst einmal nur als Wärmezustand, ganz am Anfang. Wir haben dann etwas Vergleichsweises wie das Träumen, was auch die Tiere haben, also ein Traumzustand, das ist schon etwas dumpferer Bewusstseinszustand. Unten das Physische hat dieses kosmisch weite mineralische Bewusstsein. Was ist mit dem Lebendigen? Weil wenn wir jetzt in die Natur hinausschauen, so einfach ganz unbefangen, gibt es ja doch so verschiedene Stufen. Es gibt also die mineralische Natur, das Pflanzliche ist irgendwie, zumindest so wie man es erlebt, doch etwas anderes, das sich selbstständig gestaltet und wächst, und das tut das Tote eigentlich zunächst einmal nicht. Daher eine der großen Rätselfragen der Naturwissenschaft: Wie entsteht aus dem Toten das Lebendige? Ich sage dann immer gern mit Steinern, ja, man müsste vielleicht einmal die umgekehrte Frage stellen. Das kann man nämlich sehr leicht beobachten, wie aus dem Lebendigen das Tote entsteht. Das ist ein im Grunde alltäglicher Prozess. Vielleicht ist doch die Entwicklungsrichtung in gewisser Weise umgekehrt. Man muss es nur sehen lernen, wie das genau abspielt. Wenn ich gleich mit dem Lebendigen gleich fertige Pflanzen meine, wird es natürlich nicht so sein. Aber vielleicht ist dieses ganze kosmische Gebilde das große lebendig am Anfang. Das heißt, es macht Gestaltungsprozesse durch, die wir heute in einer viel verhärteteren und verstofflichteren Form halt bei den Pflanzen etwa finden. Aber vielleicht sind da lebendige Bildungsprozesse drinnen. Das heißt, im Grunde verwandte Gesetzmäßigkeiten, deren Abbild wir halt heute noch etwa im Pflanzenwachstum finden. Also das ist auch so einmal eine Fragestellung, ob das nicht auch Sinn machen würde irgendwo, das zu sehen. Also Steiner sagt dann tatsächlich, also das Lebendige ist als etwas Eigenständiges zu betrachten und nicht rückführbar einfach auf die physikalischen Gesetze, die dem Toten zurückliegen. Es muss sich nur halt einfügen in die physikalischen Gesetze des Toten, weil das sind so gewisse Rahmenbedingungen, die drinnen sind. Also auch eine Pflanze gehorcht natürlich den physikalischen, chemischen Gesetzen. Aber es ist noch etwas mehr dahinter, und dieses Mehr ist aber gerade das, was diese Formbildungsprozesse ausmacht. Naja, jetzt werden vielleicht manche von Ihnen sagen, naja, aber das weiß man doch heute viel besser, heute wissen wir doch, es gibt die Gene und in den Genen ist der Bauplan doch des Lebewesens, also auch einer Pflanze drinnen, und eigentlich wie bei einem Computer werden da die Daten ausgelesen und dann baut sich das Ganze zusammen. Ja, so einfach ist die Sache interessanterweise nicht. Das ist nämlich in gewisser Weise ein wissenschaftliches Ammenmärchen. Es gibt die Gene, selbstverständlich, und die Gene sind, kann man ruhig sagen, Informationsspeicher, ja, sie sind sogar noch mehr, sie sind letztlich Produktionsorgane für das Eiweiß, das den Körper aufbaut, sowohl des Menschen, sowohl der Tiere, als auch das pflanzliche Eiweiß aufbaut. Das ist da drinnen. Nur der Bauplan des ganzen, der ganzen Pflanze, des ganzen Tieres, des ganzen Menschen kann jedenfalls auf naturwissenschaftlichen Wege bislang daraus nicht herausgelesen werden, und zwar nicht im geringsten. Man kann zwar sagen, dieses Gen erzeugt diesen Eiweißstoff. Und wenn dieses Gen gestört ist, wird dieser Eiweißstoff nicht produziert und daher wird ein Organ, das diesen Eiweißstoff unbedingt braucht, nicht oder unrichtig ausgebildet werden. Das kann man sehr genau verfolgen. Das heißt, was hat man konkret? Man hat in den Genen so etwas wie eine Materialliste, ja mehr noch wie eine Materialfabrik, die Eiweiß produziert. Aber der Plan, nachdem das passiert, steht nicht in den Genen drinnen. Oder ist jedenfalls für uns zumindest nicht lesbar. Weil wenn man dann ein bisschen genauer nachbordelt und sagt, gut, also lieber Herr Genetiker, jetzt gebe, oder Frau Genetikerin, sind auch viele Frauen in der Genetik tätig, Gott sei Dank, ist schön. Ich gebe euch jetzt da den kompletten Bauplan des Gens, bitte leitet mir jetzt daraus ab, wie das zugehörige Lebewesen aussieht. Null. Schweigen. Absolutes Schweigen. Nicht einmal der geringste Ansatz dazu, aus dem Gencode herauslesen zu können, wie das entsprechende Lebewesen aus. Nicht einmal der geringste Ansatz, nicht einmal ein Futzerl eines Ansatzes. Ganz interessant. Ja, wenn ich das wiedererkenne, sage, ah ja, das ist ja das vom Schimpansen, dann weiß ich es natürlich. Aber wenn ich einen Gencode kriege, den ich vorher nicht kenne, es gibt nicht den geringsten Ansatz daraus, nur irgendwas von der Form des Lebewesens abzuleiten. Gar nichts. Ich kann nur sagen, das sind gewisse Eiweißmoleküle, die werden gebildet werden. Vielleicht oder wahrscheinlich, weil die Gene ja so interessant aufgebaut sind, dass also manche Gebiete aktiv sind, viel größere, die nicht aktiv sind oder zumindest nicht sich unmittelbar in Eiweißprodukten dann abbilden. Also da wird sehr viel herumgetan, was man teilweise durchschaut, aber jedenfalls kommt nicht heraus, wann welches Eiweiß wohin kommt und sprich also, wie dann das ganze Gebilde am Ende ausschaut. Keine geringste Idee, nicht einmal ansatzweise. Also das heißt, der Bauplan des Lebewesens, das ist wirklich ein Armenmärchen. Das ist leider Gottes, was dann so, wenn solche naturwissenschaftlichen Ergebnisse popularisiert werden, in die Öffentlichkeit gebracht werden, schleichen sie dann gern solche Dinge ein, die im Grunde wissenschaftlich überhaupt keine Grundlage haben. Das ist das Interessante. Also in Wahrheit ist da drinnen eine Materialliste und eine Produktionsfabrik von mir aus für Eiweiß. Das sind die Gene. Und die muss funktionieren, damit sich das Leben stofflich verkörpern kann. Sagen wir es einmal so, damit es sich in Eiweißgebilden verkörpern kann. Aber die, wenn Sie so wollen, Information oder die Formbildekräfte, die das Leben gestalten, die haben nur eine ganz andere Ebene. Und die steckt da nicht drinnen, die kommt woanders her. Aber diese Lebenskräfte, sagt Steiner sehr deutlich, aber das wirkt eben schon in diesem großen kosmischen Gebilde. Eigentlich ist der ganze Kosmos belebt am Anfang schon. Also das heißt, das Lebendige ist der Ursprung. Der Ursprung ist eben der schöpferische Funke. Es ist mit einem gewissen dumpfen Bewusstsein am Anfang schon verbunden, aber es ist noch dumpf. Je mehr sich das einschränkt, desto heller wird das Bewusstsein. Also Bewusstsein ist auch nicht erst ein Endergebnis. Aha, jetzt gibt's ein Gehirn, jetzt gibt's Bewusstsein. Sondern es ist viel früher schon da, in Wahrheit. Halt nicht so hell, wie wir es kennen. Wir brauchen das Gehirn nämlich heute dazu, um unser helles Bewusstsein zu erzeugen. Das macht nämlich den Unterschied auch zum Tier aus, auch rein anatomisch. Das Tier beim Tier ist besonders also das Rückgrat, das Entscheidende. Also gar nicht so sehr das was als Hirnmasse da vorne sitzt, sondern sehr viel entscheidender ist das, was mit dem Rückenmark zusammenhängt und da sind viel unterbewusstere Prozesse, also, oder traumbewusstere Prozesse damit verbunden. Also, und überhaupt selbst auch im Gehirn, das Gehirn hat ja verschiedene Schichten, die auch ein verschiedenes Alter haben, Alter in dem Sinn, also wenn man es entwicklungsmäßig sieht, da kommen wir zu dem, dass ja sehr wichtig ist die Entwicklungslehre in dem Sinn, dass die Tier- und Menschenformen einen Zusammenhang haben und da sieht man also, deutlich. Also wir haben selber auch noch diese tierischen Formen sozusagen in uns. Und gerade das, was dann die Großhirnrinde ist bei uns geworden, das ist halt bei den Tieren noch nicht da oder nur sehr eingeschränkt da, in einem sehr geringeren Maße da. Und das heißt, das hat was damit zu tun, dass das Tier nicht dieses helle, wache Selbstbewusstsein entwickeln kann, wie wir es haben. Also wir haben ganz klar gesagt, unser waches Bewusstsein dadurch, dass es sich jetzt wirklich zunächst einmal fast auf diesen Kreis da oben einschränkt. Und selbst in der historischen Entwicklung, wenn man so ein paar Jahrhunderte zurückgeht, ist auch in uns selber das Bewusstseinserleben noch etwas weiter. Da hat man zum Beispiel noch stärker den Atmungsprozess miterlebt, den Herzschlag miterlebt. Sicher, wenn wir uns konzentrieren heute, können wir das auch noch. Aber es ist eigentlich so im Alltagserleben fast unbewusst schon. Also wie wir atmen, müssen nicht nachdenken dabei oder nicht das weiter beobachten. Es passiert von selber, aber dafür sind wir ganz wach da oben. Da, wo die Sinne konzentriert sind, mit denen schauen wir hinaus in die Welt, ganz wach jetzt, stellen uns gegenüber und im Inneren spielt sich sowas wie Denkvorgänge zunächst einmal ab. Gefühl ist schon wieder ein Spurdumpfer, nicht? Weil da weiß man schon wieder nicht mehr so genau. Gefühle kommen und gehen und wir haben sie auch viel weniger bewusst in der Hand. Sie haben eigentlich einen traumartigen Charakter. In Wahrheit, was wir in der Nacht an Träumen haben, hängt sehr stark mit dem zusammen, was wir bei Tag auf der Gefühlsebene haben. Es wird nur bei Tag eben durch das wache Tagesbewusstsein überstrahlt einfach. Sonst würden wir nämlich bei Tag mitkriegen, dass wir auch in Wahrheit darunter eine Schicht haben, wo wir dauernd träumen. Also wir träumen eigentlich den ganzen Tag auch. Ja, manchmal gehen wir so wirklich verträumt durch die Welt. Ich meine, an wie vielen Dingen geht man tagtäglich vorbei mit offenen Augen und sieht sie eigentlich nicht? Ich meine, fragen Sie sich, wie viel Sie jetzt am Weg daher alles gesehen haben und na, wie war denn das jetzt wirklich? Na, oft Dinge, mit denen man täglich zu tun hat, an denen man täglich vorbeigeht. Wenn man so genau fragt, na, wie schaut denn das? Naja, war dunkel, ob es jetzt rot oder blau ist, nein, das weiß ich nicht, aber es ist eine dunkle Farbe. Also man geht es einfach träumerisch vorbei, kriegt es nicht bewusst mit. Also das zeigt nur, wie eng unser Bewusstsein eigentlich geworden ist. Aber das wenigstens halt hell, dieses bisschen. Und das bringt unser Selbstbewusstsein heraus. Also die Tiere aber haben dieses Traumbewusstsein. Dieses Traumbewusstsein, das sehr stark aber korrespondiert mit der Umwelt, sehr gesetzmäßig zusammenhängt mit der Umwelt. Steiner sagt einmal, ja, wir könnten das auch, und wir müssten halt unegoistisch träumen lernen. Wir müssten so träumen lernen, dass wir uns im Traumleben mit der Umgebung verbinden, wie es eigentlich das Tier tut in Wahrheit. Und dann würden auch unsere Träume geregelter werden, würden wir etwas mitbekommen von dem, was sich in der Umgebung abspielt. Tatsächlich sagt Steiner, und das sind jetzt Dinge natürlich, die man durch die äußere Forschung eigentlich gar nicht mehr erreichen kann, weil ins Bewusstsein direkt hineinzuschauen, ist für die Naturwissenschaft eher schwierig. Also man kann in Gehirnprozesse hineinschauen, man kann natürlich Psychologie in einer gewissen Weise betreiben, aber es ist jetzt, wie schaue ich zurück in das Bewusstsein der Menschen vor Tausenden von Jahren? Man geht halt davon aus, im Grunde waren sie auch so ähnlich wie wir, aber halt noch nicht so gescheit. Ist ja so, wenn ich es jetzt so vereinfacht sage, der Grundtenor. Aber man denkt, im Prinzip müsste es doch eigentlich so gewesen sein wie heute. Und irgendwann ist dann ein Bruch, dann sind die Tiere, da ist es offensichtlich irgendwie anders, aber wo da der Übergang ist, ist sehr schwer herauszukriegen. Wenn man sich in das Geistige, nämlich in das eigene geistige, seelische Erleben tiefer, bewusster hineinversetzen kann, als man es heute als alltäglicher Mensch kann, dann kommt man aber auch zu diesen tieferen Schichten, die eben in einer anderen Weise die Menschen in alten Zeiten als Normalbewusstsein gehabt haben. Weil sozusagen Das ist eben auch das Spannende, genauso wie man so eine Archäologie betreiben kann, wo es verschiedene Schichten gibt, die aufeinander liegen, so gibt es eigentlich auch diese Schichten im Bewusstsein. Also man kann eigentlich so eine Art Bewusstseinsarchäologie betreiben. Die ist nur in gewisser Weise schwieriger, weil sie erfordert also, dass wir diese Kraft, wach zu bleiben, ganz energisch verstärken. Weil wir können sie dann erforschen, wenn es uns gelingt, dieses Wachbewusstsein, jetzt zum Beispiel, wenn es uns gelingt, es auf die Ebene der Träume hinunter zu tragen. Also in diese Schicht, wo einmal die Träume erlebt werden und trotzdem das Wachbewusstsein aber nicht verlieren, dann erleben wir genau das, was in dieser Schicht sich abspielt. Und dann kann man in gewisser Weise eben auch beurteilen oder sich hineinversetzen in die Zeit, als die Menschen zwar dieses wache Ich-Bewusstsein noch nicht hatten, aber wo sie sehr stark in dieser unteren Schicht gelebt haben, wo das Normalbewusstsein war. Und da sieht man, dass das durchaus eine gewisse Verwandtschaft, aber auf höherer Ebene hat mit dem, wie es die Tiere heute erleben. Ja, es gab eine Zeit, sagt Steiner, wo sich die Menschen einer Außenwelt, der sie gegenüberstehen, gar nicht bewusst waren. Wir als heutige Menschen würden schon sagen, ja, das ist jetzt ein Neandertaler, der natürlich steht der körperlich der Welt gegenüber. Aber der selber hätte sich so nicht erlebt. Sondern er hätte selber sich noch so ungetrennt verbunden mit der Welt gefühlt. Guten Abend. So ungeschieden von der Welt gefühlt, wie sich eben das Tier heute immer noch fühlt. Und er hat genauso in Traumbildern erlebt, da ist gefährlich, da ist es gut, da ist es richtig. Diese Traumbilder haben ihn eigentlich geleitet. Und es gab eine Zeit, wo er die gegenständliche Welt gar nicht erlebt hat. Und trotzdem hat man sicher hingegriffen zu den Dingen. Genauso wie die Tiere auch ganz richtig sich orientieren in der Welt. Und trotzdem erleben sie nicht, da steht ein Tisch, da ist ein Felsen, da ist ein Baum. Sondern er erlebt es als ein Traumbild, das Ganze. Er träumt sozusagen von der Natur. Und dieses Traumbild, in dem sind auch sehr gesetzmäßig ineinander verwoben, nämlich emotionale Zustände, die das Innere betreffen, mit den Gesetzmäßigkeiten des Äußeren. Das ist ganz interessant. Dadurch ändert sich zum Beispiel das Traumbild vom Charakter sehr stark, wenn das Tier Hunger hat oder wenn es satt ist. Ist das Bild ein anderes. Daher, wenn das Tier satt ist und der Beutetier vorbeirennt, ist das völlig uninteressant. Das macht in dem Traumbild dann nur einen ganz schwachen Eindruck, weil die innere Stimmung dazu nicht da ist. Also das webt ineinander und hängt mit dem inneren Zustand des Tieres gesetzmäßig auch zusammen. Und das heißt also, diese Erlebniswelt des Tieres macht dadurch also gewisse Rhythmen mit, die auch mit seinen eigenen biologischen Rhythmen mitgehen. Und andererseits mitschwingt mit den Naturrhythmen. Das ist ja auch ganz deutlich, dass sich das Tierleben viel stärker verbindet mit den Naturrhythmen, also mit den jahreszeitlichen Rhythmen, mit den Tagesrhythmen und so weiter. Und das passt sich das Tier sehr gesetzmäßig an. Ja, die Fortpflanzungsrhythmen sind streng geregelt eigentlich. Nicht irgendwann pflanze ich mich fort, sondern das bestimmte Brunftzeiten sind da, dann passiert es und dann wieder ist das ganz uninteressant. Also das ist ganz eingewoben in den Naturrhythmen. Also Eigenrhythmen, Naturrhythmen ineinander verwoben und das als Traumbild erlebt. Das erlebt das Tier und in einer gesteigerten, verfeinerten, höheren Form haben das die Menschen in alten Zeiten erlebt. Und Steiner eben aus seiner Fähigkeit, das Wachbewusstsein in diese Schichten bis zu einem gewissen Grad hinunterzutragen, sagt dann, naja, dass so wirklich ein bewusstes Erleben der Außenwelt stattfindet, wo sich also diese Traumbilder jetzt verfinstern in gewisser Weise und stattdessen immer mehr das Gegenständliche hervortritt, das ist erst, naja, so nach Ende der Eiszeit, also so diese altsteinzeitlichen, mittelsteinzeitlichen Kulturen, so weiß ich nicht, so 8000 vor Christus, so in der Zeit beginnt das erst. Steiner nennt das die urindische Zeit, weil er sagt, damals gab es also der fortgeschrittenste Teil oder wo dieses Bewusstsein am meisten schon in diese Richtung ging, eben dort beheimatet war. Geht aus Wanderungsströmen hervor, die dann mit den eiszeitlichen Veränderungen zusammenhängen. Da hat sich auch die Gestalt der Erde ziemlich stark verändert und da gab es eben Wanderungszüge dorthin. Und das ist etwas, was dann immer noch nachklingt in der späteren indischen Anschauung und in der indischen Philosophie, in der indischen Religion, in dem indischen Denken, wo man sagt, der Schleier der Maya breitet sich über die geistige Welt. Und das muss man sich ganz real als Erleben vorstellen. Also zuerst eben noch dieses traumartige Einssein mit der Welt. Das ist nämlich das, was man bezeichnen könnte als die alte Hellsichtigkeit. Wir würden das aus dem heutigen Zustand Hellsichtigkeit nennen, also ein Mitleben sozusagen, aber ein bewusstes, aber traumbewusstes Mitleben mit einem weiteren oder engeren Kreis der Umwelt. Und über dieses und eben viel reicher, so wie das Traumerleben des Tieres, also unheimlich reich ist in Wahrheit, also ist dieses Erlebnis eigentlich viel reicher als unser Bewusstsein heute. Und jetzt verdunkelt sich das. Und jetzt tauchen sozusagen immer mehr die Konturen der Gegenstände auf. Immer mehr wird sich der Mensch bewusst, ich stelle mich da irgendwie gegenüber. Es ist noch sehr schwach, aber es beginnt. Also es ist wirklich fast so wie wenn ein Grauschleier sich über diese Träume langsam immer dichter darüber legt. Und selbst also einige Zeit später, also wo die Kulturentwicklung dann mehr so in den persischen Raum hinübergeht, Steiner nennt es dann die urpersische Kultur, von der es noch kaum äußere Reste gibt. Also da gab es noch keine Bauten, keine großen oder so irgendetwas. Also auch vorher diese urindische Kultur ist noch lange von diesen Industalkulturen und so. Das ist eigentlich erst viel später entstanden. Naja, in dieser urpersischen Zeit wird das jetzt immer stärker und nicht umsonst ist diese bis in spätere Zeiten hineingeblieben, diese Lehre von dem Kampf von Licht und Finsternis. Das ist so im Persischen so die Lehre des Zarathustra auch und dahinter Kampf des Ormuz mit dem Ahriman, den Angrumanyu, also dem Geist der Finsternis. Das ist nämlich genau der den Schleier sozusagen darüber breitet in diesem mythologischen Bild. Und dahinter das Licht, das ist eben eigentlich noch dieses Traum. Licht, das aber eben gesetzmäßig mit der Welt verbunden ist, also in dem Wahrheit noch lebt, in diesem Wahrheitslicht auch, wenn man so will. Und die kämpfen miteinander in der Zeit, also da ist schon so halb und es ist nicht klar, wer die Überhand gewinnt. Und äußerlich drückt sich das darin aus, dass die Menschen jetzt zwar beginnen, die Außenwelt zu erleben, aber sie erleben sie noch nicht in dieser reichen äußerlichen Farbenfülle, wie wir sie heute erleben, sondern eigentlich noch mehr als ein Schwarz-Weiß-Bild. Also auch in dem Punkt Licht und Finsternis, auch im Äußeren. Ist natürlich naturwissenschaftlich jetzt wahnsinnig schwer zu fassen. Es ist nur etwas sehr Interessantes. Was auffällig ist, wenn man jetzt wieder die Entwicklungsgeschichte, die äußere Entwicklungsgeschichte so übers Tierreich bis zum Menschen hinnimmt, dann fällt auf, dass zum Beispiel die Reptilien, also etwa die alten Säuger oder so, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sehr intensives Farbsehen hatten. Sogar viele Reptilien heute haben noch ein stärkeres Farbsehen überhaupt als alle Säugetiere. Die Säugetiere haben alle ein sehr eingeschränktes Farbsehen. Also Hunde, Kühe, sonst was. Der Stier zum Beispiel sieht das rote Tuch nicht rot, weil er für dieses Farbspektrum gar nicht sensitiv ist. Also die meisten Tiere sind auch bis ins Organische hinein sogenannte Bichromaten. Weil es gibt so drei verschiedene Zäpfchenarten da drinnen, bei Menschen gibt es drei dann wieder. Die Reptilien haben manche sogar vier. Gibt sogar Tetrachromaten. Das heißt, die haben noch ein weiteres Spektrum. Und Bei den Säugetieren geht es ganz, ganz zurück zunächst einmal und erst bei Menschen beginnt es langsam wieder. Aber bis man, der Punkt ist, wenn man diese drei Zäpfchen dann wenigstens wieder hat, heißt noch lange nicht eben, dass man zu dem Zeitpunkt auch schon das wirklich seelisch ergreifen kann, was da hereinkommt. Das ist nämlich das Nächste. Es können zum Beispiel die Augen wunderbar entwickelt sein und die Sehnerven und alles passt und trotzdem gibt es das Phänomen der sogenannten seelischen Blindheit. Das kann manchmal ganz kurios sein. Oft ist das durch Schockzustände oder irgendwas, dass der Mensch einfach aus irgendeinem Trauma heraus verweigert zu sehen in Wahrheit. Nur das sitzt so tief, dass er wirklich blind ist. Und es reicht nicht zu sagen, ja, du hast halt jetzt ein Trauma, schau doch, deine Augen sind gesund. Ja, es nutzt nichts. Es ist oft wahnsinnig schwer, also das mit Psychotherapie und dergleichen in den Griff zu kriegen. Dass der Mensch wieder den inneren Willen aufbringt, das auch seelisch aufzunehmen, was ihm die Sinnesorgane geben. Und so ist eben auch in der Menschheitsentwicklung dieses seelische Ergreifen dessen, was zweifellos organisch schon früher vorbereitet ist. Das ist ein langwieriger Prozess. Und eben in dieser urpersischen Zeit, also wir reden so um 5., 6. Jahrtausend vor Christus herum, fängt das eben erst an, einmal das Schwarz-Weiß. Und dann erst 3000 herum, ägyptische Zeit, da beginnt die ägyptische Kultur in etwa, da ist der Durchblick auf diese Traumwelt weg. Das ist ganz interessant. Steiner schildert das dann eigentlich innerhalb relativ kurzer Zeit, in der ganzen Menschheit dieses Bewusstsein verschwunden ist und jetzt stehen wir wirklich in der Außenwelt. Zwar noch immer nicht so wach wie wir heute, noch immer ein bisschen verträumt hinausschauend, aber immerhin, wenn man mal rausschaut, sieht man mal die äußere Welt. Und vor allem die aktiven Farben, das heißt die gelben, roten Farbtöne, noch wenig Bewusstsein für die dunklen Farbtöne. Das ist noch mehr so einheitlich grau-schwarz irgendwo. Wir würden dort heute Blau-Grün-Töne und so weiter unterscheiden. Damals ein großer Teil der Menschheit noch nicht. Das geht sogar bis in die griechische Zeit. Das erklärt manche Kuriositäten dann auch in der griechischen Überlieferung. Wenn man beim Homer oder sowas liest, da manchmal gibt es so ganz kuriose Farbbeschreibungen dann. Ein Schwan zum Beispiel ist Purpureus plötzlich, wir sagen heute Purpur dazu, hat er jetzt ein Flamingo gesehen oder was meint er eigentlich damit? Na, Purpureus ist für ihn eigentlich prächtig, aber nicht dieser Farbton. Und vor allem für die Blau- und Grüntöne gibt es zunächst also keine wirklich gescheite Unterscheidung. Das haben im Übrigen andere Leute als der Steiner auch rein philologisch entdeckt. Habe ich einige Artikel gelesen, also was über die sogenannte Blaublindheit der Griechen geht, also die man nicht anatomisch beweisen kann, aber die zumindest also in den Dichtungen müssen sie irgendwie auf dem Gebiet blind gewesen sein oder noch nicht unterscheidungsfähig gewesen sein. Also das entwickelt sich erst langsam. Und das heißt also, Menschheitsentwicklung heißt auch dramatische Änderungen im Grunde in der Bewusstseinsentwicklung. Weil Sie müssen denken, daher dieser alte Mensch, sagen wir noch überhaupt vor der urindischen Zeit, also bevor sich dieser Schleier der Maya darüber legt, dieses viel reichere Erleben heißt, dass wir dann als Menschen auch noch über dieselben Instinkte verfügt haben, über die auch die Tiere verfügen oder sogar noch stärker über das verfügt haben und daher mit der Natur wunderbar umgehen konnten und in einer sehr weisheitsvollen Form. Allerdings nicht bewusst, keiner hätte sagen können, ja, das ist aus dem und dem Naturgesetz, sondern er sieht es einfach an seinem Traumbild. Das passt nicht, die Pflanze ist giftig, die ist nicht giftig, die ist heilsam, wenn es mir schlecht geht und die andere nicht. Also kann unsere Naturmedizin heute zunächst einmal nur träumen davon, das wahrzunehmen, diese Dinge. Ich meine, die Tiere können es eben bis zu einem gewissen Grad noch. Aber wir Menschen haben es verloren, dafür haben wir unser Selbstbewusstsein, unser Klares bekommen. Also das ist der Entwicklungsschritt. Also in der griechischen Zeit wenn wir jetzt ägyptische Zeit, also da ist einmal das Bewusstsein für die äußere Welt da, das Interesse auch erwächst jetzt wirklich für die äußere Welt, und das ist ganz typisch, also um 3000 vor Christus herum kann man dann überall sehen, in Europa, na, Europa noch weniger, wenn im Süden nur, aber vor allem Afrika, Asien, drüben überall entstehen die ganzen Hochkulturen, die ersten Hochkulturen. Plötzlich mit den gewaltigen Bauwerken gibt es vorher alles nicht. Es hat eben auch kein Interesse daran. Nicht nur, dass die Fähigkeit fehlte, sondern vor allem es fehlte das Interesse, sowas zu bauen. Und man muss denken, diese ganzen großen Monumentalbauten waren ja nicht einmal gedacht als Behausung für die Menschen, sondern für die Götter oder als Grabmal oder so etwas. Ich meine, gewohnt haben sie in einfachen Schilfhütten dann im Grunde trotz allem. Also so wie vorher, so wie in der Steinzeit im Grunde noch. Aber plötzlich errichtet man solche gewaltigen Dinge auf. Und zwar mit einer, naja, immer noch relativ instinktiven Intelligenz, weil die Logik in unserem Sinn gab es noch nicht zu der Zeit. Weil Logik ist der erste, der Aristoteles, der das wirklich ausformuliert, die Gesetze des Denkens. Vorher hat man zwar durchaus intelligent gehandelt, aber man war sich eigentlich über das Warum, das so ist, gar nicht ganz bewusst. Man hat gewusst, so funktioniert es. Und das mit einer ungeheuren Zielsicherheit. Das ist also so eine Übergangsphase von dem, was noch instinktive Weisheit ist, zu dem, was dann später in der nächsten Kulturperiode, wenn man so will, in der griechisch-lateinischen Zeit dann bewusste Logik, bewusster Verstand erst wird. Und selbst der unterscheidet sich in einer gewissen Weise noch von dem, was wir heute als Intellekt haben. Also wenn man namentlich wenn man zu den griechischen Naturphilosophen, also wo das einmal anfängt, noch da ist von der Logik noch nicht sehr viel zu spüren. Das ist ein deutlicher Übergang von der Mythologie zur Philosophie. Und was heißt jetzt Mythologie? Was ist die Mythologie? Was erlebt? Ja, Dichtungen, Volksdichtungen, sagt man schön. Na, im Grunde schildern die nichts anderes als das, was sie in ihren Traumerlebnissen hatten. Jetzt haben wir zwar gesagt, in der ägyptischen Zeit verschwindet es schon. Untertags verschwindet es für den Alltagsmenschen auf jeden Fall. In der Nacht ist es noch stärker da, stärker als bei uns heute. Und hat auch noch mehr Regelmäßigkeit. Und was gab es noch zu der Zeit? Es beginnt ganz intensiv das, was man das Mysterienwesen nennt. Mysterienwesen, was ist das? Man beginnt zu meditieren, man beginnt das Geistige oder das Bewusste, dass man dieses Traumbewusste, das man eigentlich schon verloren hat, durch gezielte Schulung versucht man es wieder zu erwecken und dazuzunehmen zu dem neu gewonnenen äußeren Bewusstsein. Das haben dann nur mehr einzelne Menschen gemacht und die Auswahl war sehr streng und es war wahnsinnig schwierig, das zu tun, weil, und man hat es verbunden auch mit sehr starken körperlichen Übungen. Eigentlich bestand der Weg sehr stark darin, dass man versucht hat, sich fast körperlich in den Zustand der früheren Zeit zurückzuversetzen. Anders ging es noch gar nicht. Wir können das heute mit unserem erwachten Selbstbewusstsein auf anderen Wegen tun. Wir sind auf das nicht mehr angewiesen. Aber das beginnt erst einmal. Aber damals ging es eigentlich so, dass man sich in einen früheren Zustand zurückversetzt hat in gewisser Weise. Und der war ein Zustand, wo diese Bewusstseinskräfte, diese seelischen Kräfte des Menschen noch nicht so fest und so eingeschränkt waren auf das Physische, auf das physisch-körperliche. Weil heute ist es eigentlich ganz eng eingeschränkt auf unser Physisch. Wie wir es vorher gesagt haben, eigentlich heute besonders da oben ganz stark. Für den Rest haben wir eh schon einmal sehr wenig Körperbewusstsein. Etwa weil wir heutzutage mit dem Sport und mit allen möglichen eine sehr starke Körperkultur haben, aber die meisten haben eigentlich gar kein so ein besonders gutes Körperbewusstsein. Das muss man dann erst trainieren. Vielleicht ist das gerade deswegen, also wenn man spürt, da verliere ich irgendwas. Eigentlich ist das, hängt das da so an mir dran oder ich stehe auf dem, aber eigentlich ist es nur ein Ständer für den Kopf da oben, der herumgetragen wird durch die Welt. Ja. Ja, manchmal ist es so, also gerade wenn Menschen sehr intellektuell sind, ist dann oft so, dass sie wirklich so steif und hölzern sind. Also gerade wenn so der ganz nüchterne, logische Intellekt ist, wirkt sich das oft wirklich bis in den ganzen Körper aus. Ich meine, hat auch eine wirkliche Ursache, weil wenn wir intellektuell denken, verkrampfen sich tatsächlich die Muskeln im Körper, um ihn steif zu machen. Weil der Intellekt ist nur damit verträglich, dass der da oben ruhig drauf sitzen kann. Wenn ich den herumbewege, dann ist schon das logische Denken erschwert. Das ist ganz interessant. Das ist ganz interessant. Man kriegt da kreativer, wenn ich bewegt bin dabei und bin ich sofort kreativ, aber das ist eben kreativ ist gerade nicht Logik. In der Logik gibt es nichts Kreatives, ich kann keine kreative Logik machen. Das ist der Punkt. Logik heißt logisch ableiten von A nach B zu C und so weiter. Da ist für Kreative kein Freiraum. Das ist eben gerade das, was ich mit der Logik nicht erfassen kann. Da ist sie blind. Also wenn ich nur diese Logik habe und die Logik, für was ist sie angepasst? Für das rein Tote, das sich nicht mehr schöpferisch verändert, sondern dass ich jetzt in allen möglichen Variationen kombinieren kann zwar, aber dass sich selber nicht mehr ändert. Also dass ich lote in der Logik eigentlich die verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten aus, wie ich das Tote neu zusammensetzen kann und ob das funktioniert im Grunde. Das ist ein wunderbares Denken, um unsere moderne Technik hervorzubringen, weil die ist natürlich also im größten Teil mit diesem Toten zu tun hat. Und das ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft unserer Zeit, weil gerade die Technik in dem Maße, so wie wir sie heute haben, das gab es noch nie. Ich meine, das ist das ganz Neue, so wie das gigantisch Neue in der griechischen Zeit war, die Philosophie zu entwickeln, das logische Denken als Grundlage für das, was wir heute machen, aber damals konnte man eben noch nicht wirklich viel daraus machen, sondern das war erst der Keimpunkt dafür. Und das auch interessant, also was da zur griechischen Zeit passiert, dass das Auftreten sich des Denkens bewusst zu werden, es nicht mehr nur aus einem Instinkt zu haben, sondern sich des Denkens bewusst zu werden, damit fängt nämlich die Philosophie in Wahrheit an. Da ist der Übergang von der Mythologie zur Philosophie. In der Mythologie träume ich noch. Also das heißt, in der Mythologie sind im Grunde die Reste dessen drinnen, was die Menschen noch durch eine gewisse geistige Schulung von diesen Träumern dahinter erleben konnten. Das ist da drinnen festgehalten. Und jetzt beginnt man sich des Denkens bewusst zu werden. Also ein ganz großer Schritt. Und zwar, naja, jetzt können wir überlegen, wo kommt jetzt das Denken her? Wo? Also das Denken eigentlich, naja, müsste man sagen, es wirkt schon die längste Zeit in der ganzen Welt draußen, weil gestaltend ist es dahinter, oder zumindest die Gesetzmäßigkeiten, die wir mit dem Denken erkennen können. Das ist eigentlich ganz logisch sogar, ich brauche nicht über die Welt nachdenken, wenn die Welt nicht nach Gedanken gebaut wäre, dann wird es mir nichts nützen, über die Welt nachzudenken. Wenn keine Gesetzmäßigkeiten, keine Regelmäßigkeiten drinnen sind, dann werde ich mit dem Denken auch keine entdecken können. Also das heißt, indem ich mit dem Denken etwas über die Welt aussagen kann, setze ich schon voraus, dass die Welt nach Gedanken gebaut ist in gewisser Weise. Das wird heute auch oft nicht erkannt. Man sagt halt nicht, da sind blinde Naturkräfte, da ist keine Intelligenz drin, nur in praktischer Weise muss sie drinnen sein, weil sonst kann ich mit dem Denken gar nichts erkennen drin, sonst wäre es ein reines Chaos. Blinzelt was auf. Technik schlagt zu. Also mit der Logik kann ich jetzt also nur dieses Tote kombinieren. Also wo kommt das Denken aber her? Naja, versuchen wir den ganzen Entwicklungsprozess noch einmal nachzuvollziehen. Also die Welt entsteht aus diesem Schöpferischen. Dann gibt es also diese Wärme, es gibt diese verschiedenen Bewusstseinszustände. Es beginnt sich von der Wärme zum Luftartigen zu verdichten. Später kommt das Wässrige dazu, das ist schon dann eine gewaltige Einschränkung. Also das Wässrige, die Bildung des Wässrigen, wenn man es jetzt so ganz im Großen nimmt, Wässrig heißt eigentlich des Flüssigen überhaupt. No, die liegt zugrunde der Bildung aller Himmelskörper in Wahrheit. Das sind alle im Grunde große große flüssige Tropfen einmal gewesen im Weltall. Halt nicht nur unser Wasser H2O, aber flüssige Gebilde. Darum sind sie auch so rund wie ein Tropfen. Das hat ja einen Grund, warum die nicht wie Kristall herumfliegen, sondern etwas Kugelförmiges, etwas Tropfenartiges.
Die Sonne ist nicht flüssig.
Die Sonne ist Gas. Naja, das ist ein... Eine sehr interessante Frage, stimmt. Natürlich, die Sonne ist an sich was Gasförmiges, das ist richtig. Allerdings teilweise unter einem so hohen Druck, dass also Erscheinungen drinnen sind, die wie im Flüssigen sind. Auch da sind die Übergänge sehr, sehr, sehr gleitend. Also es ist was Fließendes, es sind Strömungen drinnen. Dadurch bekommt es auch erst so diese kugelförmige Erscheinung. Also da könnte man wieder sehr, sehr viel sagen über die Sonne und was da dahinter steckt. Aber es ist jedenfalls zunächst einmal noch nichts Festes. Das ist dann erst der letzte Zustand, dass das zu kristallisieren beginnt. Das ist ein sehr, sehr später Zustand, dass es verhärtet. Dann entsteht eigentlich so etwas Mondenartiges im Grunde. Das ist auch die Zeit etwa, wo der Mond sich von der Erde trennt. Also es gibt heute verschiedene Theorien, wie Erde und Mond entstanden sind. Ziemlich sicher ist, dass sie jedenfalls aus einem gemeinsamen Gebilde herausgebildet worden sind und auch ziemlich das gleiche Alter haben, das durch die Mondflüge wissen wir das von den Gesteinsproben her und so. Nur ist in eben der Mond etwas sehr Schlackenhaftes, etwas nämlich interessanterweise mehr glasartig Verhärtetes. Das ist interessant. Es gibt schon Kristallines auch und so, aber es ist also mehr so, viel mehr Lavaartiges, sagen wir so. Und Lava ist eigentlich nichts Kristallisiertes, sondern Lava ist eine Art erstarrte Flüssigkeit. Das ist eigentlich der Zustand. In so einem Lava-Zustand war auch die ganze Erde einmal. Und erst als die Abkühlung dann bis zu einem gewissen Grad vorangeschritten war, erst dann beginnt es auszukristallisieren. Dann haben wir erst wirklich das mineralische Element drinnen.
Jetzt habe ich sie auf ein Nebengeleise geführt.
Nein, das macht nicht ein Nebengeleise, ist aber wichtig. Wir haben auch beim Denken, das gehört, wird glaube ich sogar dazu passen. Wird sogar sehr gut. Ja, doch. Weil das sogar also eine der Voraussetzungen auch mit dazu ist, dass es bis zu diesem Harten heruntergeht. Also, weil die Denkprozesse. Wir waren also dabei, dass etwas Gedankenartiges, also verwandte Gesetzmäßigkeiten eben auch zwangsläufig in der Natur wirken müssen, sonst könnte man mit dem Denken nichts drinnen erkennen. Nur, man darf sich das natürlich jetzt nicht so einfach zu anthropomorph vorstellen, also da sitzt jetzt der liebe Gott, der denkt nach und hokus pokus, es passiert etwas, sondern es sind eben genau diese formenden, bildenden Kräfte nämlich drinnen, die Gestalten in der Natur am reinsten sichtbar im Pflanzenwachstum, die aber schon in dem großen kosmischen Gebilde von Anfang an drinnen waren, die eigentlich lebendige Gestaltungsprozesse sind. Und die solche Gestaltungsprozesse sind nämlich, dass das Ganze eben wirklich ein Ganzes wird oder bleibt. Es hat etwas Ganzheitliches. Also da sind keine Zufälligkeiten in der Entwicklung, sondern wenn sich Teilgebilde herausformen, sind sie erstens zunächst einmal noch mit dem Ganzen verbunden und sie sind so in gewisser Weise auch ein verkleinertes Abbild des Ganzen. Und stehen dadurch in einem gesetzmäßigen Zusammenhang mit dem Ganzen. Und das ist schon was wir mit unserer Logik uns schon wieder tun, schwer zu erfassen. Aber das ist eben das lebendige Denken, wie es in der Natur wirkt. Ist eigentlich dieses lebendige, gesetzmäßige Gestalten und Formen. Man kann das als Mensch schon auch erleben. Also wenn ich etwa denke an Goethe. Goethe hat sich sehr viel mit den Pflanzen auch beschäftigt und hat seine Metamorphosenlehre der Pflanzen geschrieben. die durchaus auch heute anerkannt ist, also dass sie in ihren Grundstrukturen wichtig ist, wobei ich allerdings meine, dass die meisten sie insofern verkennen, als sie denken, das ist also heute jetzt eine nette Idee, die sich der Goethe ausgedacht hat, die halt auch mit der Natur zusammenpasst, aber eigentlich ist es etwas, was er aus der Spekulation gewonnen hat. Und Goethe selber hat ganz deutlich gesagt, das ist ein völliger Blödsinn, weil gibt es ein nettes Gespräch, ich glaube, Sie haben es schon mal in einem Vortrag erwähnt, Goethe und Schiller, die ja irgendwann einmal zu einer sehr fruchtbaren Freundschaft gefunden haben, nachdem sie vorher eigentlich total sich nicht leiden konnten. Also Schiller ist mir verhasst und so weiter. Also, und Goethe ist ein totaler Philister. Und also sie haben zuerst einmal gar nichts voneinander gehalten, weil es sehr diametrale Persönlichkeiten sind, die sehr gegensätzlich waren. Aber sie haben zusammengefunden und das war unheimlich fruchtbar. Und irgendwann waren sie einmal gemeinsam in Jena auf einer Naturforscherversammlung. Da ging es auch um die Botanik und damals war gerade so der neueste Hit, oder was man sehr gepflegt hat, das linnäische System, um die Pflanzen zu klassifizieren. Also das besteht eigentlich darin, dass ich die Pflanzen zerrupfe, in die Einzelteile zerlege und dann schaue, wie viele Staubblatteln sind da drinnen und wie viele Blütenblätter, und je nachdem ordne ich die Pflanzen in Klassen und Systeme ein. Und beiden, Schiller wie Goethe, war das eigentlich irgendwie widerlich. Sie haben gesagt, bitte, was hat das mit dem Leben zu tun? Da habe ich es nicht mehr mit dem Toten zu tun. Da ist eigentlich das Leben draußen. Diesbezüglich waren sie sich einig, und am Rückweg dann hat Goethe gesagt, ja, ich habe eben da entwickelt die Idee der Urpflanze, die Urpflanze, und hat dem Schiller das versucht nahezubringen, und er hat gesagt, ja, da haben sie eine wunderbare Idee, ist ihnen da eingefallen, das gefällt mir viel besser. Und dann plötzlich wird der Goethe ganz böse und sagt, ja, das kann mir lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie noch dazu mit Augen sehe. Weil er seine Urpflanze nämlich erlebt hat. Er hat nicht einen abstrakten Gedanken gehabt, aha, da tut sie dieses und jenes logisch ausgeklügelt, sondern an der äußeren Pflanze erlebt er eigentlich innerlich, wie sich das gesetzmäßig gestaltet. Aber als inneres erlebtes Bild. Ja, fast so wie die alten Traumbilder, aber in anderer, neuer Form im Grunde. Er erlebt eigentlich die Wachstumsgesetze der Pflanzen. Das ist das lebendige Denken nämlich. Das ist das lebendige Denken. Und ja, und woher kommt das? Es wachsen ja in uns auch die Pflanzen, in Wahrheit. Und am meisten da oben. Schauen Sie sich jetzt an, wenn da oben das Gehirn, also diese eigentlich relativ tote Erdenmasse, ich sage jetzt bewusst Erdenmasse, es ist eigentlich sowas wie die Erde, da drinnen die Nervenzellen wie kleine Samenzellen, und da wachsen jetzt die Nervenfäden raus. Von den Gestaltungen sehr ähnlich sogar wie die Pflanzen, nur ein bisschen vertrockneter schaut das alles aus, weil das Gehirn halt was sehr Totes ist. Darum ist dort alles ein bisschen vertrocknet. Aber im Prinzip herrschen da dieselben Wachstumsgesetzmäßigkeiten, die auch namentlich in der Pflanzennatur draußen tätig sind. Die bilden dauernd. Und wenn wir denken, dann sind es genau diese Lebenskräfte, diese formbildenden Kräfte, die bei uns eben bis ins Gehirn eingreifen. Sie sind im restlichen Körper sogar noch mehr tätig. In der Leber zum Beispiel, von denen ich ja gesagt habe, dass sie viel intelligenter in Wahrheit ist, da sind diese Lebenskräfte, diese formbildenden Prozesse noch viel, viel, viel reicher tätig. Da oben sind sie schon ganz am Rande des Todes. Also da sind sie schon am Verholzen eigentlich, könnte man sagen. So wie draußen die Pflanze wächst, und wenn sie verholzt, das Holz ist das Tote, das bleibt. Und das heißt, sie strengen sich eigentlich da oben im Gehirn ziemlich an. Sie haben keinen sehr guten Nährboden mehr da oben. Also es ist ein Pflanzenwachstum unter sehr erschwerten Bedingungen. Aber gerade daran, an diesem Hindernis eigentlich, der den Lebenskräften da entgegengestellt wird, wacht unser Gedankenbewusstsein auf. Gerade an dem Hindernis. Wir brauchen eigentlich immer das Hindernis, um aufzuwachen. Weil bewusst werden wir immer dort, wo wir an Hindernisse anstoßen. Das, au, Jetzt weiß ich, der Tisch ist da. Wenn Sie rausgehen, bitte passen Sie auf bei der Tür, sonst haben Sie eine Bewusstseinserweckung. Au, die Tür ist ein bisschen klein, ein bisschen nieder. Es ist eher ein rotes Ding drauf zur Sicherheit. Also wo man anstoßt, dort wacht man besonders stark auf. Und das heißt, sehr stark dort, wo die Lebenskräfte an das Tote herankommen, an das so Totes halt möglich ist überhaupt, weil noch ein Schritt weiter, dann wird das absterben da oben. Also es geht sozusagen an der Grenze dessen, was möglich ist. Es ist gerade noch lebendig. Und da stoßen wir ab, da spielen zum Beispiel sogar eine wichtige Rolle auch Mineralisierungsprozesse, Salzprozesse. Die spielen bei der Nervenfunktion eine ganz wichtige Rolle. Also Salze, die ausgetauscht werden, Salzionen, die ausgetauscht werden, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Es spielen sich Zerstörungsprozesse ab, wenn da diese sogenannten Synapsen zerplatzen. Übrigens, die Synapsen, die zerplatzen, da diese Transmittersubstanzen, wie man es nennt, die also die Nervenimpulse dann weiterleiten, die haben interessanterweise wieder eine ganz verteufelte Gemeinschaft mit den Giftpflanzen, mit den Giften in den Pflanzen, mit den Alkaloiden. Daher zum Beispiel Mohn oder diese Dinge auch als Droge und so weiter sehr wirksam sind, psychisch wirksam sind, auf das Nervensystem sehr stark wirken. Also wir haben da eigentlich so ein bisschen Giftpflanzen da oben drinnen. Na toll. Aber mit dem denken wir. Also das heißt, wir haben sozusagen den letzten abgestorbenen Rest dieser lebendigen Bildekräfte. Dessen werden wir uns als Denken bewusst. Und wenn es wirklich ganz abgestorben ist, dann ist es nur mehr die fertige Form, die fertige Gedankenform, die uns dann bewusst wird. Die aber ein genaues Abbild in gewisser Weise jetzt hat drin, in den Nervenverbindungen, die sich da oben bildet. Das ist nämlich die wunderbare Korrespondenz, nämlich zwischen der geistigen Tätigkeit auf der Ebene. Also auf der Ebene sind es einfach die Lebenskräfte einmal, aber die sind eben nicht materiell, die sind eine Schicht darüber schon. Sicher, dahinter steht irgendwo dann die schöpferische Quelle auch noch, mit der man bis in diese Lebenskräfte hineinwirken können. Aber wirklich bewusst werden wir uns dort, was dann am Gehirn anstoßt, wo diese Todesprozesse, fast diese mineralischen Prozesse auftreten. Diese Salzprozesse, diese Giftprozesse in der Pflanze, das ist nämlich eigentlich auch so eine Art Absterbensprozess, der da passiert. Die grün wuchernden Pflanzen, die sind eigentlich am wenigsten giftig. Man kann es manchmal sogar in der Form deutlich sehen. Die haben gern so geschlossene Blütenformen dann irgendwo. Interessant, wie geschlossene Blütenformen, ein Wachstum, das sich abschließen will. Das haben wir dann, wo ist das sehr stark? Vergleichen wir das Leben in den Pflanzen mit dem Leben in den Tieren. Die Pflanzen wuchern eigentlich so in den Raum hinaus, in die Sonne hinein, in die Weite des Raumes. Das Tier gestaltet sich hauptsächlich nach innen. Überhaupt, wenn es einmal halbwegs ausgereift ist, dann gehen die weiteren Prozesse alle nach innen. Und zwar so, dass es kein Wuchern mehr sein darf. Wenn es dann zum Wuchern anfängt, ist schlecht, dann ist es eine Krebserscheinung, dann ist es ungut, dann ist es eigentlich ein Pflanzenwachstum am falschen Ort, dass sich da so etwas weiterentwickelt. Also da drinnen muss das Leben eigentlich beschränkt werden auch. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad sogar abgetötet, also zurückgehalten werden, weil wenn es zu viel wuchert, wird es gefährlich. Aber dadurch entsteht ein viel stärkeres Bewusstsein, durch diese Hemmung der Lebenskräfte eigentlich. Dadurch entsteht schon bei den Tieren ein gewisses Bewusstsein. Und je mehr diese Hemmung ist, und bei uns konzentriert sich da eben diese Hemmung oben ganz stark, da sind wir am meisten gehemmt eigentlich in dieser Tätigkeit, dadurch entsteht dann sogar die nächste Stufe des Bewusstseins. So hell, dass wir uns also dann wirklich ganz trennen können von der Welt, zumindest im bewussten Erleben. Aber es sind also diese Wachstumsprozesse. Und aus diesen Wachstumsprozessen, aus diesen großen Wachstumsprozessen ist eben aber auch draußen überhaupt erst die tote Welt eben hervorgegangen. Weil wie wir das vorher betrachtet haben, eigentlich ist vorher das Leben. Und wenn das Leben abstirbt, sich verfestigt, dann entstehen die fertigen physischen Formen. Von denen die Griechen eben noch wichtig empfunden haben, das ist aber eigentlich Wachstum. Also die haben das noch gespürt irgendwo mehr als wir. Und darum war das griechische Denken noch nicht ganz mit unserem Intellekt vergleichbar, selbst also die Philosophie eines Platon oder so. Und auch bei Aristoteles nicht alles, obwohl er mit der Logik eigentlich schon fast einen Vorgriff auf unsere Zeit macht. Aber trotzdem, da ist noch viel mehr... Das träumerisch-mythologische schwimmt immer noch mit. Bei Platons Dialogen ist das ganz deutlich. Da ist das ganz deutlich. Die sind natürlich einerseits so wunderschön und eben weil sie so bildhaft auch noch sind, andererseits denkt man sich aber mit der Logik, so das letzte Zipfel irgendwie fasst man wieder nicht. Aber dafür ist es halt sehr, sehr lebendig noch. Und man hat auch anders philosophiert, als man es heute tut. Man ging im philosophischen Gespräch. Und wenn man weiß, wie südliche Menschen heute noch groß sprechen, mit großer Sprache und großer Gestik, und sich das nur ein bisschen stärker vorstellt, dann weiß man, die haben wirklich mit tragender Theaterstimme dort philosophiert miteinander. Und da hat man ganz anderes Gedanken erleben, als wenn man im Stübchen sitzt und innerlich grübelt, im inneren Selbstgespräch. Irgendwie verklemmt hinterm Schreibtisch sitzt. Da muss ein anderes Denken herauskommen. Klar, es wird toter, dafür logischer, dafür wacher von mir aus, aber abstrakter, dafür auch im Grunde nur für das Tote geeignet zunächst. Daher haben wir jetzt zunächst einmal das Problem, dass wir in der Naturwissenschaft einmal hauptsächlich mit dem Totendenken arbeiten, noch. Also eine nächste Stufe müsste kommen, so wie es Goethe als ein gewisser Vorreiter auf einem Gebiet halt vorerlebt hat, dass er so wach ist, dass er eigentlich schon dort aufwacht, wo die Lebenskräfte noch nicht ganz abgestorben sind, sondern wo er sozusagen das mit dem Bewusstsein ein bisschen früher schon das erhaschen kann. Also in eine weitere Schicht herein, das... Wir sind halt heute ganz daran angewiesen, dass es am Gehirn abstirbt und dann in dem Moment, wo es abstirbt, dann wacht das Bewusstsein auf. Dann kriegen wir es eigentlich erst mit. Und daher spüren wir eigentlich gar nicht so richtig, wo ist die Quelle der Gedanken. Die ist nur dahinter. Also zunächst einmal in dem Lebendigen. Und in das Lebendige wirkt aber das Seelische, das Träumerische hinein und da wirkt als letzte Quelle das Schöpferische hinein, auch beim Menschen. Und wenn aus dieser schöpferischen Quelle etwas herauskommt, ist eben die Frage, ab welchem Moment wir mit unserem Bewusstsein es erfassen können. Eben heute als Durchschnittsmensch, erst wenn es wirklich ganz abgestorben ist, der schöpferische Impuls. Das heißt, wenn er fertig da ist, dann kann man erkennen als Gedanke. Ein nächster Schritt wäre es, in dem Zustand noch zu erhaschen, wo es im Lebendigen ist. Dann sind wir in dem Bereich derselben Kräfte, die die Pflanzen bilden, die das Leben in uns bedeutet. Und dann könnten wir noch ganz andere Dinge erfinden, entwickeln, weiterentwickeln, die mit der Natur zum Beispiel viel verträglicher sind, nämlich mit der lebendigen Natur, nicht mit der toten, mit der abgestorbenen Natur. Ein wirkliches zum Beispiel Umweltdenken oder wenn man so will, nur mit dem toten Denken zu erreichen, ist in Wahrheit eine Paradoxie in sich selber. Natürlich kann man manches ganz blöd machen oder man kann es ein bisschen gescheiter machen und da gibt es eh schon sehr viele Bestreben, aber wirklich das Leben der Erde zu erfassen, auch die ganze Erde nämlich als etwas noch Lebendiges zu erfassen. Sie ist auch natürlich in einem Absterbensprozess drinnen. Wäre auch wieder ein interessantes Thema zu sehen, wie nicht nur durch den Einfluss des Menschen, aber auch durch den Einfluss des Menschen, natürlich auch die Erde in der Vergangenheit als Ganzes etwas viel Lebendigeres war, als sie heute ist. Und sie ist also auch in einem Sterbensprozess drinnen. Und dass auch die Erde in einem Sterbensprozess ist, ist mit eine Hilfe auch für uns zum Bewusstsein zu kommen. Weil eine Natur, die eben gegenständlicher dadurch wird, weil sie abgestorbener ist, in der können wir uns auch leichter mit diesem toten, aber wachen Denken orientieren. Stellen Sie sich vor, Sie würden in einer flüssig beweglichen Welt, als selber als flüssiger Strom in einem flüssigen Meer leben und Sie sollten sich da orientieren drinnen. Das ist sehr schwer. Sie sind der Golfstrom, der sich jetzt im Atlantik erleben soll als selbstständige Wesenheit. Das ist schwierig. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Das ändert sich alles ununterbrochen, es ist alles in schwankender Bewegung. Da verschwimmt uns das Bewusstsein. Ähnlich wie es in den Träumen irgendwo ist. Da ist auch alles in Bewegung. Plötzlich ist wieder alles ganz anders. Und es ist schwer, was festzuhalten. Daher auch schwer, etwas aus dem Traumbewusstsein mitzunehmen, in die Erinnerung mitzunehmen. Das muss man trainieren, bewusst. Also das heißt, das hilft uns auch und das ist wieder mit Sicherheit kein Zufall, dass wir jetzt gerade in der Entwicklungsphase sind und dass die Erde aber auch eine dazu passende Entwicklungsphase hat. Das kommt eben einfach daher, dass wir aus einem gemeinsamen Gebilde stammen, das eigentlich, wie Sam Steiner sagt, ursprünglich der ganze große Mensch war. Und dass sie halt dann nur differenziert, aber in einem gewissen Gleichklang oder in einer gewissen Abstimmung miteinander geht und daher das alte Wort, das man in vielen Überlieferungen findet, der Mensch als Mikrokosmos, der ein Abbild des Makrokosmos ist und mit dem auch in Korrespondenz steht. Und dadurch eben auch als Mikrokosmos in Wahrheit die Fähigkeit zumindest in sich schlummern hat, den ganzen großen Makrokosmos erkennen zu können, weil er dieselben Kräfte in sich hat. Er muss es nur schaffen, das Bewusstsein dafür aufzuwecken. Und das ist genau das, was Rudolf Steiner mit seiner Anthroposophie wollte. Ich meine, er hat angefangen mit so Dingen wie Philosophie der Freiheit etwa. Also das ist so das krönende Werk seiner im engeren Sinn philosophischen Tätigkeit. Es gab also einige Vorstufen dazu, wo er sich sehr intensiv mit Goethe, etwa auch mit der Metamorphosenlehre und mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, eben um dieses lebendige Denken kennenzulernen. Dieses Denken, das ich also erhasche, eine Stufe bevor es ganz abstirbt. Und das ist sozusagen vor der Logik. Deswegen ist es nicht unlogisch, was dann herauskommt, aber es ist eigentlich das, aus dem das Logische erst herausstirbt. Und diese ganze Philosophie der Freiheit ist dann im Grunde ein Übungsbuch in Wahrheit, um das Bewusstsein wach zu machen für dieses lebendige Denken. Nichts anderes. Und daher wird aber dieses Buch auch meistens völlig missverstanden oder gar nicht verstanden, wenn man es wie ein normales Buch liest. Man sagt also, gut, ich lese es, um mich zu informieren, was da drin steht. Was meint denn der Steiner jetzt übers Denken? Und eigentlich meint er gar nichts übers Denken, sondern er sagt eigentlich, übe das, was da drinnen steht, dann kommst du in das lebendige Denken hinein, dann entwickelst du es in dir, beziehungsweise wirst dir des lebendigen Denkens, das sowieso in dir drinnen ist, weil sonst wärst du einfach tot. Das Leben ist in dir. Du musst nur mit dem Bewusstsein aufwachen. Also eigentlich ist es ein Übungsbuch, um das Bewusstsein für das zu wecken, nichts anderes. Also das ist die erste Stufe. Und das ist für uns heute gar nicht so einfach, weil wir sind heute stocksteif im Denken. Das ist einfach so. Ich merke das im Künstlerischen dann immer beim Theaterspielen oder so, bis man die Leute dort hinkriegt, dass wirklich da aus dem Vollen schöpfen und nicht wie die Klötze irgendwie herumholzen über die Bühne. Das ist unheimlich schwierig, fast allen schwer. Ja, vielleicht einmal, wenn eine emotionale Aufforderung plötzlich kommt, die man aber gar nicht so kontrollieren kann, dann geht es durch mit einem. Aber sonst sind wir dann schon wieder steif. Wir werden auch erzogen dazu heute. Also sie schaut im 19. Jahrhundert die Kleidung, alles da zuschnüren, alles da bis zum Gehtnimmers Mieder noch zuschnüren, alles da unten wegtun, nur damit der da oben als einziger bewusst wird. Auch die Kleidung und die Mode, es ist alles nicht zufällig. Das hat einen Grund, warum das so ist. Und das hat Wirkungen. Es sind halt alles so kleine Faktoren, die das unterstützen. Das haben wir ja zum Glück schon ein bisschen abgelegt jetzt. Also Sie sehen, ich habe schon da nichts mehr da oben. Ja, also in diesem Sinne gäbe es natürlich noch wahnsinnig viel zu sagen zu dem Thema, weil ich hoffe, Sie haben es ein bisschen ein Gespür dafür gekriegt, also, dass man die Dinge auch von einer anderen Seite ansehen kann. Und ich hoffe, Sie haben nicht den Eindruck gewonnen, dass das jetzt komplett verrückt ist. Deswegen. Danke.